02323444.
Okay.
Lustig, dass alle beim Soundcheck immer nur bis 3 zählen. Ich glaube, dass alle Tontechniker nur bis 3 zählen.
Nur bis 3 zählen.
Pension Schöller.
Ich begrüße Sie jetzt in der Pension Schöller Tricky Niki.
Hallihallo. Ja, hallihallo. Ich freue mich sehr. Danke für die liebe Einladung.
Niki, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann. Und das ist vielleicht jetzt sogar schon ein Grenzbereich, ob du die so siehst. Aber wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
Das ist wirklich ein Grenzbereich, weil ich mich ja nicht als Kabarettisten sehe.
Ja.
Und das ist gerade in Österreich so wahnsinnig schwer, weil wir in einem unfassbaren Schubladenland leben.
Ja.
Und ich habe komme von der Zauberkunst, habe mit der Zauberei begonnen, habe 10 Jahre später mit den Bauchreden begonnen, stand sozusagen mit diesen Dingen auf der Bühne und übers Bauchreden war ich dann gezwungen, plötzlich lustige Texte zu schreiben und bin so eigentlich zur Comedy gekommen.
Ah, wirklich? Boah, okay.
Und habe dann angefangen, diese drei Dinge zu kombinieren, weil ich alles drei machen wollte und habe damit wieder meine eigene Schublade kreiert.
Allerdings.
Und bin natürlich, weil ich die gleichen Bühnen bespiele wie Kabarettisten, in dieses Kabarett-Metier hineingerutscht. Also ich sehe mich jetzt nicht als Kabarettist, weil das bin ich einfach nicht.
Ja, das verstehe ich gut.
Ich wünschte, ich wäre einer, weil die haben viel weniger Requisiten und Aufwand als ich. Die schleppen weniger.
Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite hast du halt aber auch wirklich ein USB mittlerweile. Also das, was du machst und was du kannst, das kann in Österreich auf jeden Fall niemand. Ich weiß gar nicht genau, bist du zum Beispiel so mit Sascha Grammel oder so?
Den Sascha kenne ich, der kommt ja auch aus der Zauberei.
Ja, ich weiß, ja.
Den kenne ich ganz gut und wenn er in Wien ist, ab und zu treffen wir uns oder er war schon bei mir in der Show, wie ich in Berlin aufgetreten bin. Ganz ein lieber Kerl, hat sich halt dann irgendwann auch aufs Bauchritten spezialisiert und zaubert, was ich weiß, so gut wie gar nicht mehr. Vielleicht das eine oder andere Kunststück als Zugabe mal in seiner Show.
Okay.
Er war ein ganz ein wirklich super lieber Typ am Boden geblieben, obwohl er halt super erfolgreich ist in Deutschland, der riesige Hallen füllt.
Ja, ja. Wo ich jetzt sagen könnte, da gibt es durchaus Parallelen. Ne?
Naja, die Hallen sind bei mir schon kleiner.
Naja, aber du bist da wahnsinnig am Boden geblieben, du bist wahnsinnig nett und du kannst wahnsinnig viel. Also ich habe die letzte Show gesehen. Es ist verblüffend, was da irgendwie an Know-how oder ich habe gar keine Ahnung, was da dahinter steckt. Und es ist wahnsinnig sympathisch. Du bist ein wahnsinnig sympathischer Typ auf der Bühne. Und
das ist voll lieb, danke, danke. Ja, ist mir auch ganz wichtig. Also das ist wirklich bei mir so, dass ich mich natürlich freue, wenn den Leuten die Show gefällt und sie rausgehen und sagen, hey, das war der Hammer, sowas haben wir noch nicht gesehen.
Und das ist so, das ist echt so.
Aber mir ist fast noch wichtiger, dass sie rausgehen und sagen, den mögen wir, den Niki, den als Person, als Charakter.
Ja.
Darum ist mir auch wichtig, weil wir wissen es alle, du kommst auf die Bühne, in den ersten ein paar Sekunden entscheidet sich, mag dich dein Publikum.
Genau.
Darum versuche ich auch nicht, irgendwas zu spielen da oben. Ich bin da, wie ich bin, außer du spielst natürlich einen Bühnencharakter, eine Bühnenfigur, mache ich in dem Fall aber nicht. Und ich habe den Vorteil, dass es halt sehr interaktiv ist. Ich interagiere mit dem Publikum wahnsinnig viel, ich spiele mit dem Publikum, ich hole die auf die Bühne rauf, ich improvisiere wahnsinnig gerne und ich liebe es, wenn irgendwas nicht so funktioniert, ist eigentlich geplant. War, weil dann macht es diesen Abend ganz speziell und besonders.
Das stimmt und vor allem, du kannst mit solchen Situationen auch wahnsinnig gut umgehen. Das muss man natürlich dann auch sagen und das hängt sicher dann natürlich auch wieder
Weil ich mich darauf einlasse.
Das hängt natürlich dann auch wieder mit Sympathie und so weiter zusammen. Es ist wirklich eine rundum gelungene Geschichte. Ich würde jetzt aber trotzdem um eins noch bitten, wann ich dich fragen würde, wie bezeichnest du deinen Beruf oder das, was du machst? Hast du was?
Das ist so schwer, weil ich seit Jahren einen Ausdruck dafür suche, in Wirklichkeit außer Entertainer nichts anderes gefunden habe.
Ist doch gut.
Ja, also in Wirklichkeit, mir geht es darum, das Publikum zu unterhalten. Natürlich, es ist eine Mischung aus Zauberkunst, Bauchreden und Comedy, aber schlussendlich geht es wirklich um die Unterhaltung und das ist so ein bisschen der Unterschied zu Amerika zum Beispiel. Ich bin auch in Amerika aufgetreten. Wenn du da sagst, du bist Zauberkünstler, dann rasten die komplett aus oder Bauchredner und hey, komm her, schau, mach mal was. Und du hast dort bekommst einen ganz anderen Respekt und Anerkennung. Wenn du in Österreich sagst, du bist Zauberkünstler, ist immer die erste Frage, wenn sie dich nicht kennen, aha, und was machen sie hauptberuflich? Oder kann man davon leben?
Okay.
Und wenn du sagst, du bist Kabarettist, wirst du die Frage wahrscheinlich nicht gestellt bekommen.
Nein.
Es ist leider Gottes immer noch sehr verstaubtes Image und ich muss auch dazu sagen, ich kann es teilweise verstehen, weil es halt auch sehr viele Zauberkünstler gibt, die halt genau dieses Image auch leben, ja. Die einfach immer noch mit dem Anzug auftreten, mit einer Kartenkrawatte oder was auch immer und dann einfach Dinge vorfinden, wo du sagst, na, das geht sich nicht mehr aus heutzutage. Die Zeiten haben sich verändert.
Ja, das verstehe ich voll gut. Fühlst du dich wohl auf der Bühne?
Ich liebe es auf der Bühne, ja. Also man hat mich mal gefragt, was ist so dein sicherster Ort, und das ist die Bühne.
Wirklich wahr.
Darum bin ich auch so gut wie nie nervös, weil ich einfach, ich kenne viele Kollegen, die schon wirklich, die wahnsinnig erfolgreich sind, auch aus der Kabarettszene, aber immer noch vor jedem Auftritt unfassbar nervös. Und das kenne ich Gott sei Dank nicht, das Gefühl, weil ich weiß, da oben kann mir nichts passieren.
Ja, weil
ich kann auf alles eingehen, ich kann improvisieren. Und ich habe in meinem Leben schon einige Schicksalsschläge hinter mir, dass ich weiß, es gibt viel schlimmere Dinge, als wenn einmal ein Trick nicht funktioniert. Ja. Oder wenn ich einmal einen Texthänger habe. Ja. Auf der anderen, wenn man damit wirklich mit sehr viel Spaß und Freude auch drauf eingeht und nicht hochrot anläuft und anfängt zu schwitzen, wo es dann peinlich wird, auch fürs Publikum. Und die Zuschauer sich denken, ey, schauen wir mal, wie er damit umgeht. Mhm. Wenn die merken, da haut was nicht hin, und du sprichst das an und du fängst da an zu lachen und du machst irgendwas Lustiges daraus, egal was es ist, die Leute lieben es, weil sie merken, das ist gerade nur heute Abend, das ist jetzt gerade nur bei uns.
Genau.
Und das ist völlig wurscht, ob der Trick jetzt funktioniert hat oder nicht. Das ist, muss ich sagen, bei Kunststücken mittlerweile nach so vielen Jahren kommt sehr selten vor, dass mal ein Zaubertrick nicht funktioniert. Aber es kann natürlich passieren. Ich liebe es, wenn ich meinen Text vergessen habe, wenn ich gerade eine Bauchrednerpuppe im Arm habe, weil dann kann man mit der Puppe plötzlich beginnen zu diskutieren, wer ist jetzt schuld. In Wirklichkeit habe ich den Text vergessen oder du. Und während ich mit der Puppe diskutiere, die Puppe dann anfängt mit dem Publikum zu diskutieren.
Ja, verstehe schon.
Ich aber im Hintergrund permanent schaue, okay, wo war ich, wie war der Text? Und irgendwann, kommst du wieder drauf.
Und du hast natürlich einen wahnsinnigen Vorteil im Vergleich zu Comedian oder Kabarettisten. Ich habe das erst unlängst wieder mit jemandem besprochen. Wenn in einer Comedy-Show ein Joke nicht funktioniert, dann bombt es. Ja? Dann ist die Stimmung im Keller und du kannst es praktisch nicht mehr retten. Wenn du mit deinen ganzen Skills auf die Bühne gehst und eins funktioniert oder zwei funktionieren nicht, dann müssen wir immer nur sagen, Wahnsinn, was der drauf hat.
Das vor allem die Leute haben es am Ende ja sowieso vergessen, sollte mal wirklich etwas nicht funktionieren. Aber ich habe, das stimmt schon, natürlich den großen Vorteil, weil ich eben drei Kunstformen vermische. Ich behaupte jetzt mal auf qualitativ hochwertige Weise.
Das würde ich schon unterschreiben.
Ist es halt schon so, und das ist zum Beispiel ein Feedback, das mich wahnsinnig gefreut hat, dass jemand mir geschrieben hat, möchte ich für den Abend bedanken. Er hat schon lange nicht mehr so viel gelacht. Er hat noch nie so gestaunt, und was er wirklich noch nie gemacht hat, beides gleichzeitig. Und das zeigt, dass ich halt mit meiner Show es schaffe, verschiedenste Emotionen hervorzurufen.
Ja.
Also die Leute lachen nicht nur, sie staunen.
Genau.
Und diese Kombination macht es dann doch wieder so besonders.
Ich finde schon, macht es schon.
Und mir macht es wahnsinnig viel Spaß, weil es ist so abwechslungsreich. Also ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, 2 Stunden nur zaubern oder 2 Stunden nur Bauchreden.
Ja.
Ich bewundere jeden Kabarettisten und Comedian, der 2 Stunden sich darauf stellt, und 2 Stunden lustig ist. Da gibt es auch nicht viele, die das können. Und das finde ich faszinierend. Das ist wirklich toll.
Ja.
Ich bin dankbar, dass ich zwischendurch irgendeinen Kartentrick vorweg kann.
Ja, und wie gesagt, ich habe es jetzt eh schon ein paar Mal gesagt, es ist irrsinnig beeindruckend. Und ich glaube, die Mischung macht es im Endeffekt. Und am Ende sind immer alle begeistert. Also das habe ich jetzt schon ein paar Mal irgendwie mitgekriegt. Kannst du trotzdem beschreiben, wann ist ein Abend gelungen für dich?
Wenn die Leute mit einem breiten Grinser rausgehen und sagen, wir haben für 3 Stunden all das rundherum, was uns beschäftigt, unseren Rucksack, den wir alle miteinander tragen, diesen, ich nenne es jetzt einmal Alltag, all diese negativen Schlagzeilen-Nachrichten, mit denen wir permanent zu bombardiert werden, wenn wir das einfach einmal vergessen haben. Und das Feedback bekomme ich immer wieder. Ich bekomme auch immer wieder Leute, die schwer krank sind und in der Show sind und sagen, wir haben für ein paar Stunden unsere Krankheit vergessen. Und so geht es mir auch. Also wenn ich ein bisschen verkühlt bin oder ich habe gerade einen schlechten Tag oder mich beschäftigt was, ich gehe auf die Bühne, das ist weg für diese 3 Stunden.
Ja.
Da ist komischerweise, da ist nur die Show, das Publikum, der Spaß, den wir haben. Und wenn die Leute rausgehen und sagen, puh, das haben wir wieder mal gebraucht. Ja, das ist einfach ausgiebig lachen und den Kopf freikriegen, dann ist es für mich ein sehr gelungener Abend.
Ja, Klingt gut so.
Und wenn die Leute drei Stunden nicht aufs Handy schauen. Das ist mittlerweile ja ein Riesenkompliment, muss ich sagen.
Muss man, richtig. Wobei, wenn wir schon dabei sind, du bist sehr offen für Interaktion nach der Show. Sprich, du stehst für Selfies zur Verfügung und das wird wahnsinnig gern natürlich angenommen. Findest du, dass das mittlerweile dazugehört? Es wird immer mehr und immer mehr KünstlerInnen bieten das an. Machst du es gerne oder machst du es, weil es dazugehört mittlerweile?
Nein, ich mach's wirklich gerne, weil das ist so ein bisschen auch Danke zu sagen, dass ihr seid ja wegen mir gekommen und ich möchte nicht nur auf die Bühne gehen und dann einfach, bin jetzt der Superstar und fahre wieder heimlich da Backstage mit der Limousine weg. Ja. Gibt es meistens keine Tür Backstage, spiel keine Limousine. Aber ich mag das wirklich, weil ich die Menschen gerne habe und ich denen noch einmal eine Freude machen kann. Ja. Also ich merke wirklich, wie die sich freuen, wenn sie ein Selfie kriegen, wenn sie Autogramm bekommen. Und ich weiß, dass nach so einer Show viele Menschen sehr viele Fragen haben. Und die stellen sie auch. Und dann kann man mit denen darüber plaudern. Ich verrate natürlich keine Kunststücke, aber es kommen natürlich auch viele Eltern mit teilweise Jugendlichen, die auch ein bisschen zaubern. Und die wollen wissen, wie kann man anfangen. Und einfach denen so ein bisschen Starthilfe geben, plaudern. Es dauert oft wirklich manchmal eine Stunde nach der Show, dass ich immer noch vor der Bühne stehe. Und ich finde das dann auch so bewundernswert, dass sich die Leute wirklich anstellen und sich noch einmal die Zeit nehmen, bis sie drankommen. Und ja, das ist ich hole mir auch sehr viel Feedback. Also wenn ich neue Sachen ausprobiere, frage ich beinhart am Ende des Programms die Leute, die dann noch kommen, so, wie hat euch das gefallen und das gefallen und habt ihr da vielleicht eine Idee oder gibt es irgendwas, wo ihr sagt, na, da war ein bisschen eine Länge drin oder das hat euch gar nicht gefallen und das sauge ich auf. Also ich liebe konstruktives Feedback, weil egal wie lange man eine Nummer gespielt hat oder ein Programm, es ist nie perfekt. Man kann immer, ich lerne bei jedem Auftritt, lerne ich dazu. Und das ist das Schöne gerade an der Zauberkunst. Du bist nie perfekt.
Okay, das klingt sehr interessant, weil das hätte ich so eigentlich nicht gedacht. Ich habe mir eher zum Beispiel bei Kartentricks hätte ich mir gedacht, dass, gerade wie man es bei dir sieht, dass die in einer Perfektion abrufbar sind, die man eigentlich nicht mehr steigern kann.
Nein, es ist ein Unterschied, weil du kannst natürlich die Technik bis in die Perfektion trainieren. Aber um das geht es in Wirklichkeit gar nicht. Und das ist ja, glaube ich, meine große Stärke. Und was mich dann, ich bin so ein bisschen das Enfant terrible in der deutschsprachigen Zauberszene. Begonnen habe, bin ich aufgefallen oder musste auffallen, weil mich keiner gekannt hat, gerade bei diesen Staatsmeisterschaften und Weltmeisterschaften. Weil technisch gibt es sehr viel, sehr, sehr Gute. Aber ich habe mich dann wirklich gesagt, okay, ich möchte technisch gut sein. Aber viel wichtiger ist für mich die Präsentation rundherum.
Okay.
Und du kannst das großartigste Zauberkunststück technisch perfekt auf die Bühne stellen und dann kommt jemand, der macht genau das gleiche Kunststück, ist vielleicht technisch nicht so gut, aber ist einfach unfassbar lustig, hat eine tolle Präsentation oder spricht irgendeine Emotion an im Publikum und das ist einfach um Welten besser.
Genau.
Deswegen ist bei mir ganz wichtig, dass jede Nummer eine Geschichte hat. Warum mache ich das? Es gibt so viele Zauberkünstler, die sich auf die Bühne stellen und einfach nur: Ich zeige euch jetzt etwas, was ich kann und ihr nie verstehen werdet. Sie stellen sich übers Publikum und das will ich nicht. Ich will auf die Bühne gehen und sagen, passt auf, ihr habt da jetzt was und wir haben gemeinsam jetzt unfassbar viel Spaß damit.
Weißt du, woran es mich gerade erinnert? Mir erinnert das gerade so an Gitarrensoli, die manchmal irrsinnig nervig sein können, weil eigentlich der Gitarrist nur sagen möchte, was er auf der Gitarre drauf hat. Aber umso wichtiger oder das eigentliche Wichtige ist ja ein guter Song.
Definitiv. Also es geht bei mir nachher, glaube ich, es würde keiner rausgehen und sagen, boah, die Kartentechnik, die Fingerfertigkeit, die da drauf hat, ist irre. Nein, die Leute, also ich meine, das merken sie sich vielleicht zwei Tage, aber nach Jahren sagen sie immer noch, kann sich erinnern, die Show damals, boah, die war lustig. Ja.
Kennst du den Spruch? Ich glaube, Charlie Chaplin hat den mal gesagt und so. Die Leute werden alles vergessen von deiner Show, was du gemacht hast, was du gesagt hast, was deine Meinung war. Aber sie werden eins nie vergessen, nämlich wie sie sich gefühlt haben dabei. Und ich glaube, dass das ziemlich ein Schlüssel ist.
Das ist für mich, hat das Bauchreden insofern wahnsinnig viel verändert, weil ich habe 10 Jahre lang wirklich nur gezaubert und habe dann, genauso wie ich zum Zaubern gekommen bin, per Zufall, habe einfach einen Bauchredner gesehen bei den Weltmeisterschaften in Stockholm 2006 in der Gala und habe gedacht, das ist so lustig, ich möchte das auch können. Ich möchte das für mich ausprobieren, war nie geplant, auf die Bühne zu bringen, war auch nie geplant, dass ich mal von der Zauberkunst lebe, muss ich dazu sagen. Und das habe ich dann gemacht und plötzlich habe ich gemerkt, hoppala, die Emotion des Lachens ist viel stärker als die des Staunens. Und das hat sich dann bewiesen, indem zum Beispiel mein Gärtner ist, wie ich den zum ersten Mal gesehen habe, kam zu mir. Und ich sage gleich dazu, ich habe keinen Riesengarten, das hört sich so toll an, mein Gärtner, nein, aber ich habe halt keinen grünen Daumen und habe ihn gesucht, der mir hilft. Und der hat mich erkannt und gesagt, ah, du bist doch der Tricky Nicky. Ich war vor ein paar Monaten bei dir in der Show, das war so lustig. Ja, schade, dass du gar nicht mehr zauberst. Und ich habe gesagt, doch, ich zauber sogar relativ viel. Sagt er, na, du hast ja nur das Bauch hin. Und hat mir alle möglichen Szenen aus der Show erzählt, wo er gelacht hat. Okay. Und ich habe gesagt, du, ich mache noch das und das und das. Und sagte, aha, nein, das kann mich gar nicht mehr erinnern. Und das kam dann bei ein paar anderen Reaktionen Menschen auch vor. Das Feedback war immer wieder, dann habe ich gedacht, okay, stimmt, da wo die Leute lachen, dass diese Emotion bleibt offensichtlich im Kopf. Da, wo sie gestaunt haben, ja, aber ist nicht so stark wie die des Lachens. Und deswegen ist für mich auch die lustige Präsentation ist mir so wichtig. Und ich habe in meiner Show wirklich Zaubereffekte, wo professionelle Zauberkünstler zu mir kommen und sagen, wie geht es? Ja, wir kennen die Nummer, also wir wissen, was du dort machst, aber ich baue halt ganz gerne auch klassische Zaubernummern komplett um suche meine eigene Technik, weil ich möchte, dass das so natürlich wie möglich ist und dass es eben nicht so ausschaut, als würde ich da jetzt irgendeine Technik anwenden. Und da kommen die Zauberer und sagen, wir haben keine Ahnung, wie das gehen soll. Und das ist aber dem Publikum wurscht, weil die lachen, die sagen, die Nummer war so lustig. Yeah. Ich würde am liebsten sagen, Leute, es war nicht nur lustig, sondern es war einfach ein saugeiler, magischer Effekt, aber der geht gerade voll unter, weil die Präsentation so lustig
natürlich.
War.
Ja. Aber ist doch ein cooles
Gefühl. Ja, voll, absolut, sonst würde ich es nicht machen. Mir ist es lieber so, dass wenn die Leute sagen, war tolles Zauberkunststück, aber fahrt.
Ja, genau. Und ich finde, es ist natürlich umgekehrt, aber auch toll, oder? Wenn Leute zu dir kommen und sagen, hey, ich mache es schon sehr lang, aber das...
Ja, großes Kompliment natürlich. Wenn das von Kollegen kommt, ist das wirklich...
Also wenn irgendwer dann... wie du sagst, wenn Kollegen kommen und sagen, da steige ich nicht dahinter, dann ist es doch ein super Kompliment.
Nein, absolut.
Darf ich dir an dieser Stelle jetzt fragen, wie ein Programm bei dir entsteht? Es gibt diese drei Elemente. Es gibt einen Titel, um den sich meistens das Programm dann auch dreht. Was kommt als erstes? Und wie entsteht, erzähl einfach mal, wie entsteht?
Das ist eine gute Frage, wie das bei mir entsteht. Also normalerweise dauert es in etwa, Daumen mal Pi, ein Jahr, bis so ein Programm bei mir dann auf die Bühne kommt. Ich habe meistens, lustigerweise, also wenn ich ein neues Programm, wenn ich Premiere habe, dann spiele ich das ein paar Monate und bin voll fokussiert auf das Programm und dann irgendwann einmal habe ich es wirklich intus und dann fange ich schon an, plötzlich wieder an anderen Zaubernummern zu arbeiten oder neue Ideen zu haben. Und das ist irgendwie so laufend. Ich schreibe mir das dann auf, speichere das irgendwo ab, bastle eben an neuen Zaubernummern und da denke ich schon drüber nach, okay, also wenn ich zum Beispiel eine wirklich geile Zaubernummer habe, hebe ich mal die auf, probiere die irgendwo bei Firmenveranstaltungen aus und weiß schon fürs nächste Programm, das mache ich fix. Weiß aber noch nicht, wie ich es einbauen werde. Sprich, die Präsentation kann sich dann ein bisschen verändern. Und der Titel, also es ist selten so, dass ich einen Titel habe und drumherum was baue, sondern ich habe eher die Nummern und habe dann einen Titel und dann kommen eigentlich erst die Comedy-Nummern dazu, weil beim lustigen Text kann ich dann auf den roten Faden eingehen.
Ah, ich verstehe.
Also eigentlich ist es so ein Puzzle, wo ich verschiedenste Teile willkürlich einfach, was gerade daherkommt, nehme. Also ich habe keinen Plan, den ich immer von A bis Z durchgehe, sondern das ist immer, ich habe, weiß nicht, im neuen Programm den Diego, mein Faultier, das war so eine Idee vor 2 Jahren. Faultier ist Bauchrednerpuppe, ja, also die langsamste Bauchrednernummer der Welt, das wäre doch super. Ja. Und dann schicke ich das meiner Puppenbauerin nach Deutschland, so soll er ausschauen und die macht es dann. Und dann habe ich den zu Hause. Und dann ist mir ein Jahr lang kein Text dafür eingefallen. Ja, dann habe ich gedacht, okay, was mache ich mit dem jetzt? Und dann wollte ich schon wieder rausschmeißen aus dem Programm, weil jede Puppe von mir, auch ich auf der Bühne, wahnsinnig viel Energie.
Ja.
Der war aber auf einmal ganz langsam.
Ja, ich kann mich erinnern.
Und das ist der Horror zu spielen für mich. Und ich, aber für mich war das so.
Das Publikum liebt es.
Ja, die Zuschauer lieben es, aber ich habe immer das Gefühl, jeder schläft so, die müssen jetzt nicht schlafen im nächsten Part.
Nein.
Und der lieber Bernhard Murg, mein Regisseur, mit dem ich zusammenarbeite, hat gesagt: Na, gib ihm eine Chance, gib ihm eine Chance. Nein, ich hau ihn raus, ich hau ihn. Na, gib ihm eine Chance.
Okay. Ja.
Und so entwickelt sich das halt dann im Laufe der Zeit.
Okay. Schreibst du tatsächlich speziell bei den Bauchrednernummern alles auf?
Ja, also ich schreibe wirklich, also ich lerne nichts auswendig, schreibe aber beim ersten Mal, wenn ich so ein Programm zusammenstelle, auch bei den Zaubernummern lustigerweise, Wort für Wort alles einmal auf. Das heißt, ich komme das erste Mal zu meinem Regisseur und sage, du, hier habe ich 80 Seiten. Und dann fangen wir an, die zu lesen. Und dann fangen wir an, zu kürzen. Und dann schmeißen wir mal 30 Seiten wieder raus.
Verstehe, weil ich würde gerade sagen, 80 Seiten ist A12 oder
das ist,
so?
Also A4 mit einem Computer geschrieben.
Also Entschuldige, war mein Fehler jetzt. A4, Areal 12.
Genau,
genau. Ja, genau. Das ist so
das ist
so
genau, Zübliche, das kommt gut hin.
80 Seiten sind im Grunde zwei Programme.
Das ist richtig, ja. Es bleibt auch unterm Strich bleiben, ja, weiß ich nicht, weniger als die Hälfte dann übrig.
Ja, also man sagt im Schnitt, oder so, das her, ich öffne mal wieder, so im Areal 12, 40 Seiten sind in etwa ein Programm.
Wenn
du 80 hast, hast du zwei Programme.
Und dann kommt halt, dann schmeißt halt viel raus und dann probierst halt viel auch aus auf der Bühne, dann schmeißt noch mehr raus und dann kommen dieses typische Kill Your Darlings, Sachen, die du wahnsinnig lustig findest, aber irgendwie passt in dem Moment überhaupt nicht rein. Also ich habe auch beim neuen Programm habe ich drei Nummern rausgeschmissen, die ich genial finde, aber es passt einfach nicht reingepasst. Ja. Ich habe auch bei den Vorpremieren, die dauern bei mir meistens 3,5 bis 4 Stunden, weil ich alles ausprobiere. Da begrüße ich immer mein Publikum und sage, aber gute und schlechte Nachricht. Die gute, ihr seht alles, was ich mir überlegt habe, sprich 80 Seiten. Die schlechte Nachricht, ihr seht alles, was ich mir überlegt habe, sprich 80 Seiten. Und da habe ich alles mögliche drin gehabt, von Hypnose, Showbiz, und dann schmeiße ich das aber wirklich nach.
Verstehe.
Probiere das ein, zwei Mal aus und dann kürze ich.
Verstehe. Hypnose würde mich natürlich jetzt auch sehr stark interessieren. Als erstes möchte ich dich aber nur fragen, wem zeigst du deine Texte als erstes?
Weniger die Texte, lustigerweise, sondern mehr die Kunststücke, die zeige ich natürlich einmal meiner Freundin, meiner Familie. Und wenn die sagen, ich habe jetzt keine Ahnung, wie du das gemacht hast, dann weiß ich, ui, das ist schon gut. Ja? Okay. Weil die haben natürlich schon einen ganz anderen Blick dafür entwickelt. Ja. Und dann fange ich an in meinem Freundeskreis. Wenn ich Tennis spielen gehe, sehen das die im Tennisverein. Und so wird mein Zuschauerkreis immer größer. Und dann habe ich es ein paar Mal schon vorgeführt vor Leuten, wo ich sage, da kann überhaupt nichts passieren. Und es kann sowieso nie was passieren. Aber dann traue ich mich auch schon bei Firmenveranstaltungen, baue ich das in zwischen Nummern ein, die ich schon ewig mache, wo ich weiß, die sitzen. Und dann schaue ich, wie reagieren die Leute. Und dann habe ich sie mal auf die Bühne gebracht. Wir sitzen ja hier im magischen Circle Wien. Da gibt es auch eine Bühne. Da gibt es immer wieder Zuschauer, die kommen. Ich mache so Magic for Friends Abende, wo ich Sachen ausprobiere, zeige das Zauberkollegen. Und irgendwann ist es so weit, dass ich sage, so passt, es schleift sich langsam ein, bis wir dann plötzlich bei den Vorpremieren sind, wo es dann noch einmal ein paar Mal gespielt wird. Und dann stehen wir schon auf der Bühne bei der Premiere.
Okay. Ja.
Aber ich lerne halt, wie gesagt, keine Texte auswendig. Das ist mir ganz wichtig, weil ich glaube, sonst könnte ich nicht improvisieren. Weil ich habe das früher probiert natürlich, gerade in meinen Anfängen, da will man sicher sein, dann lerne ich das auswendig. Und dann lernst du es dir aber genau in dem Sprachrhythmus ein. Du sitzt alleine eigentlich zu Hause. Du hast schon deine eigene Atemtechnik beim Sprechen und dann bist du auf der Bühne, aber doch, dann ist einfach der Adrenalinspiegel ein anderer, der Atemrhythmus ein anderer und du musst nur falsch atmen und du bist schon draußen, du sprichst nicht mehr frei. Und der große Vorteil ist, ich habe zwar mein Gerüst, ich weiß, was ich sagen werde, was ich sagen möchte, und darum kann ich auch improvisieren, weil wenn da jetzt irgendwas passiert im Publikum, dann kann ich wirklich kurz einmal aussteigen aus meinem Gerüst, auf das eingehen und kann sofort wieder zurückhupfen, weil ich weiß, wo ich in etwa bin. Hätte ich den Text einfach nur auswendig gelernt, dann müsste ich exakt zu dem Wort zurück, in dem Rhythmus, keine Chance. Also es gibt Leute, die das sehr gut können, ich kann es nicht.
Okay, und du brauchst es offensichtlich auch nicht. Über wen kannst du selber lachen?
Über mich. Und das ist auch ganz wichtig. Also nicht, dass ich jetzt meine Texte so lustig finde, sondern ich liebe es, mich selbst nicht ernst zu nehmen. Ich mag es, wenn Menschen sich selbst nicht ernst nehmen. Ich finde, alle Menschen auf der Welt sollten sich und alles nicht ganz so ernst nehmen. Das wird, glaube ich, viel helfen auf dieser Welt. Aber prinzipiell bin ich ein Mensch, der wirklich über alles sehr lachen kann. Also ich kann wirklich vom seichten Flachwitz bis zu wirklich sehr intellektuellen Pointen wirklich kaputt lachen. Also ich liebe Witze, ich liebe lustige Songs, Filme. Also ich einfach lachen ist so, ich lache einfach wahnsinnig gern. Da merke ich, das tut mir gut.
Und das erstens übertragt das sehr gut und ich glaube, es ist auch sehr gesund und gut.
Lachen ist definitiv die beste Medizin.
Ja. Ich glaube, das. Ja. Ah, ja, genau. Merkst du Unterschiede zwischen Stadt und Land?
Lustigerweise weniger als man glaubt. Also auch wenn mich viele fragen, wie kommt denn das in Vorarlberg an? Ja, oder wenn du in Deutschland bist, genau, oder in der Schweiz. Ich glaube, da habe ich große Vorteile, weil durch die Zauber- und Bauchrednernummern ist es nicht so.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Wie bei Kabarettisten, die ja dann doch einen, weiß nicht, der eine mit einem Wiener Schmäh kommt in Vorarlberg wahrscheinlich ein bisschen schwerer an als ein anderer. Wobei ich mit meiner Bauchrednerbude, mit dem Luigi, der wirklich als mit dem tiefen Wiener Slang daherkommt, der rockt in Vorarlberg. Ja. In Deutschland wird es schwierig, weil sie den Slang nicht verstehen. Aber da habe ich, glaube ich, Vorteile und sehe nicht wirklich einen Unterschied. Die Unterschiede sind eher, wenn man zum Beispiel manchmal, ich bin früh im Cabaret Simple am Nachmittag aufgetreten und dann am Abend. Und du hast die gleiche Location in der gleichen Stadt, aber du hast ein komplett unterschiedliches Publikum. Ja. Und du kommst auf die Bühne und denkst dir, was ist nicht los? Was ist nicht los? Und ich suche immer dann die Schuld bei mir, wenn die Stimmung nicht von Anfang an gleich so geladen ist. Und das hat oft einfach, ist es sehr heiß, ja? Sind die Leute wirklich müde? Kommen die von der Arbeit? Es hat mit dem Zeitpunkt zu tun und dann natürlich auch, hast du Menschen, zwei, drei drinnen, die einfach aus sich herausgehen, die einfach laut lachen und das überträgt sich natürlich auf das restliche Publikum. Und da gibt es halt manchmal Abende, wo du niemanden hast, weil das Publikum vielleicht ein bisschen älter ist und da denkst du, was ist denn los? Die sind aber, das habe ich erst lernen müssen, die amüsieren sich unfassbar.
Ja, genau.
Und da denkst du, das gibt's ja nicht, was ist halt los? Und am Ende springen die auf und geben dir eine Standing Ovation, kommen nachher dann zu dir und sagen, ich hab noch nie so gelacht und mich so amüsiert. Dann denkst du nur, wo ist die versteckte Kamera? Warum habt ihr das nicht gezeigt? Und am Abend kommst du auf die Bühne und die Leute brüllen.
Ja.
Und das sind, ich glaube, da spielen ganz viele Faktoren mit. Aber das muss man auch erst lernen. Also ab und zu bin ich dann auf der Bühne gestanden und habe gedacht, was ist denn halt los? Bin ich so schlecht? Und damit habe ich, es hat mit mir Gott sei Dank jetzt nichts zu tun.
Genau. Kannst du ungefähr einschätzen, wie alt dein Publikum im Schnitt ist?
Also ich schätze mal so durchschnittlich 40, 45 plus. Aber es ist bei mir, das kriege ich so von Veranstaltern mit, die sagen, wir haben hier wirklich von Kindern bis Pensionisten quer durch alle Generationen.
Ja.
Kinder natürlich als Zauberkünstler und Bauchredner, gibt es viele Eltern, die die Kids mitnehmen. Was ich, meine letzten Programme waren ein bisschen zweideutiger, aber beim jetzigen Programm ist es schon so, dass ich auch mich wirklich über jedes Kind freue, gerade in der jetzigen Zeit, weil ich finde, Kinder, die einfach diese Live-Atmosphäre schon von klein auf miterleben dürfen und den Unterschied zu YouTube und TikTok kennt, das ist wirklich Gold wert, weil es wird immer schwieriger, die Jugendlichen und die Kids ins Theater zu bringen, das merke ich egal wo. Ja, die Theater sagen, es kommen immer weniger Jugendliche und ich kenne halt viele auch so im Alter zwischen 14 und 17, die sagen, wir schauen uns an, aber dann auf YouTube. Ja. Und dann gibt es halt ich habe letztens zwei 17-Jährige gehabt in der Show, die kamen dann zu mir und gesagt, sie haben nicht gewusst, was auf sie zukommt, die Eltern haben die Karten gekauft. Und sie waren total fasziniert, weil das ist ja cooler als YouTube. Weil natürlich diese Live-Atmosphäre, diese Energie,
cool.
Wird das digitale Medium nie widerspiegeln.
Natürlich. Und weißt du, warum ich das auch noch so interessant finde oder ich dir das unbedingt fragen möchte? Merkst du diesen Harry Potter Hype? Kommen Kids, ich sage jetzt einmal ganz plakativ, kommen Kids mit runden Brillen und bordeaux-rote Pullover zu dir in die Show, weil sie einfach Art Zauberer sein möchten?
Lustigerweise gar nicht und das war auch nie
wirklich?
So. Nein, gar nicht. Liegt vielleicht auch daran, dass ich Harry Potter mal beim Reinswitchen gesehen habe. Ich habe es nicht gelesen, also ich habe mit Harry Potter überhaupt keine Berührungspunkte in Wirklichkeit. Vielleicht bin ich da gerade so eine Generation, die das einfach verpasst hat. Und es gibt bei mir auch keine Kinder, weil ich auch keine Kindershow mache. Es ist ja für Erwachsene gedacht.
Es ist eine Family Show.
Es ist eine Family Show, ja, aber es kommen natürlich weitaus mehr. Also
mehr Boxen,
ich sage jetzt mal, 98% sind Erwachsene. Aber es war bei mir eigentlich noch nie wer verkleidet als Harry Potter in meiner Show. Ich glaube, das wäre anders, wenn ich jetzt eine Kinderzaubershow anbieten würde. Dann hast du wahrscheinlich den einen oder anderen mit der Narbe auf der Stirn aufgemalt, den runden Brillen und irgendeinem Ja. Hast Föbbing Zauberstab in der Hand, ja.
Ich glaube, ich würde jetzt nichts einreden, aber ich glaube, das war voll die Marktlücke. Auch mit dem, allem, was du kannst. Aber ich würde nichts einreden.
Ja, aber da würde ich dann wieder ein Klischee bedienen,
ja, okay.
Gegen das ich mich seit 20 Jahren wehre. So. Ich möchte, also ich war ja wirklich, ich habe immer gesagt, ich habe sehr spät mit dem Zaubern begonnen. Die meisten fangen ja wirklich an mit dem Zauberkasten als Kind, als Jugendlicher. Und ich habe mit 20, 21 habe ich erst angefangen, weil mein bester Freund wollte damals, ich habe Volleyball gespielt, der wollte eine, warum Volleyball? Weil wir haben zwei Brasilianer in der Mannschaft gehabt, die immer wieder so Heimaturlaub in Brasilien gemacht haben, und die kamen zurück und haben irgendeinen kleinen Zaubertrick haben die vorgeführt.
Okay.
Und mein bester Freund wollte zaubern lernen, wahrscheinlich, weil er damit ein paar Mädels anquatschen wollte, an alle, die jetzt zuhören.
Okay.
Das funktioniert nicht. Ja, also nur weil man zaubern kann, kommt man nicht besser bei Frauen an.
Okay.
Aber man kommt mit Menschen halt sehr schnell in Kontakt.
Mhm.
Und ich hab damals lustigerweise in einer Buchhandlung eine VHS-Kassette gefunden, da stand drauf Zaubern für Anfänger, also ganz einfache Zauberkunststücke erklärt. Und ich habe mir das super Geschenk, habe das gekauft und habe mir das dann selber zu Hause, bevor ich es eingepackt habe, angeschaut.
Mhm.
Und es hat irgendwie Klick bei mir gemacht, das hat mich fasziniert. Ich habe diese einfachen Kunststücke schnell einstudiert und zwei Tage später habe ich bei der Party ihm das Geschenk überreicht, habe mich umgedreht und gesagt, Leute, kommt zu mir, ich zeige euch was. Okay. Er hat nie angefangen und ich bin dann einfach nicht mehr losgekommen von dieser Zauberkunst.
Verstehe. Ja. Interessant, weil ich hätte mir schon fast gedacht, dass du Vorbilder oder so gehabt hättest. Ich sage jetzt einmal das Allerplakativste, es hängt sogar ein Bild, du hast ja gerade gesagt, wir sind im magischen Circle Wien, einer oder vielleicht der bekannteste Comedy-Club in Wien. Und draußen hängt ein Bild mit Unterschrift und Autogramm von David Copperfield. War das zum Beispiel jemals ein Thema für dich?
Nein, überhaupt nicht, witzigerweise, weil ich, nachdem ich so spät begonnen habe, habe ich den großen Vorteil gehabt, ich habe schon eine gewisse Persönlichkeit gehabt. Sprich, ich habe schon gewusst, was bin ich und was bin ich nicht.
Ich
wollte zum Beispiel nie mit einem Zauberstab auftreten. Ich wollte keinen Anzug anziehen, keine Krawatte tragen. Ich wollte nicht mit Tüchern zaubern. Also all diese verstaubten Klischees wollte ich nicht bedienen. Mhm. Ich wollte ein bisschen mit der Skater-Typ damals. Also mein erster Auftritt war ja.
Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Im Kindergarten bei meiner, ich habe zwei Schwestern und bei meiner jüngeren Schwester, die ist 15 Jahre jünger, und mein erster Auftritt war im Kindergarten bei ihr. Und es gibt sogar Videomaterial, und da bin ich halt wirklich mit der Oversize-Baggy-Hose, kurzen Haaren, mit dem Hemd, mit dem coolen Skaterhemd aufgetreten.
Okay.
Und das war halt mein Stil. Und da habe ich gewusst, es gibt Dinge, die ich nie bedienen möchte, zaubertechnisch. Und deswegen war ich auch immer anders als die anderen Zauberer.
Du hast zuerst schon angesprochen Mentalisten. Beherrschst du das?
Du meinst Hypnose?
Hypnose, ja, genau.
Ja.
Aber das ist doch in etwa dasselbe, oder?
Gibt's da Nein, hat überhaupt nichts damit zu tun. Nein, es gibt in der Zauberei...
Okay, aber dann fangen wir da an. Ja. Wo ist der Unterschied, bitte?
Es gibt in der Zauberkunst viele verschiedene Sparten. Ja, die sogenannte Mikromagie, die Tischzauberei, das ist so, ich nenne sie die Königsdisziplin, weil du zauberst direkt in den Händen, neben dem Publikum. Also die schauen dir so auf die Finger. Ich liebe das, weil das ist da, wo die Leute wirklich ausrasten.
Ja.
Also sagen, ich stehe daneben, das passiert in meiner Hand. Es gibt die Comedy Magic, es gibt die Illusionisten, die halt mit den, man kennt es von Copperfield, die großen Illusionen auf die Bühne, wenn die geschoben, die brauchen 36 LKWs, wenn es deswegen brauchen die auch die großen Hallen. Es gibt die Manipulation, sprich, wo dann aus den leeren Händen die Spielkarten erscheinen. Also das hat sehr viel mit Fingerfertigkeit zu tun. Und dann gibt es halt auch die Sparte Mentalmagie. Da geht alles so in Richtung Gedankenlesen, Vorhersage. Also da siehst du eigentlich nichts, was jetzt irgendwie mit Fingerfertigkeit zu tun haben könnte. Aber trotzdem passieren da Dinge, wieso weiß der an wer, was der denkt und so. Das ist die Sparte Mentalmagie. Ist aber auch reine Zauberkunst. Hat jetzt eigentlich, das gibt es natürlich nicht wirklich. Kein Mensch auf dieser Welt kann Gedanken lesen.
Ja, das wollte ich dir jetzt gerade fragen. Aber weißt du, wie es geht?
Ja, natürlich. Ja. Weil im Endeffekt, ist genauso, die Mentalmagie bedient sich genauso, ich sage jetzt mal plakativ, Tricks wie der Kartenzauberkünstler.
Ja.
Und ich habe da sehr viel lustige Kritik einstecken müssen, weil ich auf einem Zauberkongress einmal öffentlich gesagt habe, also die Zauberkünstler, die einfach diese Fingerfertigkeit nicht erlernt haben oder nicht das Talent haben oder einfach auch nicht die Leidenschaft, die Zeit investieren, um all diese Griffe zu üben, die werden dann Mentalisten. Ja, weil da brauchen sie die Fingerfertigkeit nicht.
Okay.
Die aber jetzt sagen, okay, als Mentalist musst du doch viel oft merken, da gibt's verschiedenste Prinzipien, da muss man sich damit beschäftigen. Wenn du das nicht willst, dann die werden dann Illusionisten, weil da müssen sie nicht viel machen. Da stehen sie auf der Bühne, posieren, haben vielleicht 43 Assistentinnen, die Kisten reinschieben und das kostet aber sehr viel Geld. Du brauchst halt viel Personal. Ja. Lagerplätze, wenn du das nicht hast, dann wirst du Kinderzauberer, ja, weil da gibt's viele, die kaufen sich einfach fixwertige Kunststücke und zeigen das einfach und das ist aber wahnsinnig schwer. Ein guter Kinderzauberer zu sein, ist eines der schwersten Dinge überhaupt. Ja, und wenn du das alles nicht kannst, dann wirst du halt Bauchredner.
Ja, okay,
das ist wirklich so.
Das ist jetzt natürlich sehr kokett.
Und auf deine Frage zurückzukommen, Unterschied zwischen Mental oder Mentalisten und Hypnose. Hypnose ist etwas, das hat mit Zauberkunst ja gar nichts zu tun. Das ist einfach wissenschaftlich seit vielen Jahrzehnten anerkannt und funktioniert auch wunderbar. Du kannst mit Hypnose unfassbar viele grandiose, positive Veränderungen herbeiführen, wenn sich der oder diejenige natürlich darauf einlässt. Also Hypnose ist ja nicht reduziert auf diese Showhypnose, die wir alle kennen, auf der Bühne. Funktioniert wunderbar, aber ist wirklich nur so ein ganz kleiner Sektor in der Hypnose. Also du kannst wirklich, ich habe mich immer schon oder viele, viele Jahre mit Hypnose beschäftigt. Dann kam die Corona-Zeit, habe ich viel Zeit gehabt und habe mich da, habe dann eine Hypnose-Coach-Ausbildung gemacht, weil ich mir gedacht habe, okay, ich habe so Blitzhypnosen in meinem Freundeskreis gemacht. Das heißt, wirklich so baff, waren hypnotisiert, haben dann Namen vergessen, Zahlen vergessen.
Wirklich, das kannst du?
Ja, Getränkedosen, die sie nicht mehr heben konnten, weil ich ihnen suggeriert habe, dass sie 500 Kilo schwer
sind. Wirklich, Wort, das kannst du?
Das kann ich, aber das kann ich nur, weil der oder diejenige sich darauf einlässt. Also Hypnose, sage ich immer dazu, das funktioniert nur dann, wenn der oder diejenige das auch wirklich will. Du kannst niemanden zur Hypnose zwingen. Du bist in der Hypnose, du schläfst nicht, du bist nicht ohnmächtig, du kriegst alles mit, du bist einfach in einem wahnsinnig entspannten Zustand und lässt dich auch darauf ein. Das heißt, du hängst einfach einmal dein Bewusstsein irgendwo in der Garderobe ab und die Hypnose ist ein bisschen so die Tür, die Pforte zum Unterbewusstsein. Und da kann man natürlich sehr viel umprogrammieren, sehr viel verändern, wenn derjenige das möchte. Also ich kann jetzt nicht sagen, du pass auf, du überfällst jetzt da hinten die Bank in der Hypnose. Würdest du nie machen, weil dein Unterbewusstsein ist immer da, um dich zu beschützen.
Ich verstehe.
Also wenn du nicht in der Realität, in deiner wahren Welt auch ein Bankräuber wärst, wo du sagst, da mache ich es, ja, dann wird das nicht funktionieren. Sonst gäbe es viel mehr Kriminalfälle unter Hypnose. Ja.
Ja, natürlich. Du hast zuerst, wie gesagt, so kokett gemeint, wenn man dann das mit dem Zaubern und so weiter gar nicht kann, dann wird man halt Bauchreden. Ne? So ist es aber natürlich nicht. Nein, wie schwierig ist Bauchreden wirklich?
Gar nicht unter uns. Es ist so wie Zaubern. Es kann wirklich jeder lernen. Das ist ganz witzig, dass viele Menschen immer glauben, wenn der das da auf der Bühne macht, dann ist der dafür geboren und nur der kann das. Ich vergleiche es immer ganz gern mit einem Musikinstrument, also Gitarre spielen zum Beispiel. Ja.
Okay.
Kann jeder lernen, jeder. Es zeigt dir jemand, wie die Griffe gehen. Du musst dich dann halt selber damit befassen, zu Hause hinsetzen und üben, üben, üben. Und dann gibt es halt Menschen, die haben halt ein bisschen mehr Talent, ja. Die üben einfach vielleicht auch und trainieren härter, weil es ihnen noch mehr Spaß macht. Also die ersten Jahre habe ich 6 Stunden am Tag trainiert, geübt, aber nicht, weil ich so ich muss besser werden, sondern weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Ich habe es nicht erwarten können, aufzustehen in der Früh, Münzen, Karten in die Hand zu nehmen, cool, Bücher zu lesen, neue Kunststücke auszuprobieren, weil es einfach ein unfassbares Gefühl ist, wenn du jemandem was zeigst und in sein Gesicht schaust und der packt das gerade gar nicht. Mhm. Und für mich war das ja damals auch so ein bisschen ein Ventil. Meiner Mami damals nicht gut gegangen ist, die hat Krebs diagnostiziert bekommen und immer wenn ich gezaubert habe, habe ich sie in meine Welt geholt, in diese heile Welt. Ich habe mich selber, ich habe alles rundherum vergessen und ich habe natürlich auch durch meinen Größenkomplex, den ich wirklich hatte, plötzlich etwas gekonnt, was andere nicht konnten und bekam plötzlich Respekt und Anerkennung, die ich vorher in der Form nicht kannte. Und das ist natürlich, und ich behaupte mal, fast jeder Zauberkünstler hat irgendeinen ganz schweren Komplex in seinem Leben gehabt, den er damit versucht zu kompensieren.
Ja. Das sagt man ja fast jedem und jeder Künstlerin nach, dass damit irgendwas kompensiert wird. Ich bin nie so ganz sicher, aber mich interessiert es insofern bei dir, weil es natürlich jetzt in dem Programm, in dem aktuellen Programm so eine große Rolle spielt. Ist es wirklich ein Problem für dich? Ich empfinde die nämlich nicht als so.
Nein, mittlerweile gar nicht mehr. Nein.
Also, abgesehen davon.
Aber es war ein ganz großes Problem.
Wirklich?
Also ich war in allen möglichen Lebenslagen hat meine Größe immer ein Riesenthema gespielt.
Wirklich, ja. Weil weißt du, was nämlich bei dir dazukommt? Du machst einen irrsinnig fitten Eindruck und du bist eigentlich du bist sehr attraktiv. Also diese Körpergröße kann für dich nicht das große Problem gewesen sein. Ich nehme mal an, du bist ziemlich gut angekommen bei Mädchen und so weiter.
Naja, es war ein Riesenproblem früher. Also wenn wir schon bei den Mädchen sind, ich habe dreimal in meiner Jugendzeit, in einem Alter, wo es eh schon schwer genug war, ins Gesicht gesagt bekommen, hey, wenn du 10 Zentimeter größer wärst, dann wären wir jetzt zusammen, dann wärst du mein Traumbursch.
Ja, aber kannst du da nicht einfach dazu sagen, ja, schade, dass du nicht 10 Zentimeter kleiner bist?
Ja, das Selbstbewusstsein hast du in dem Alter einfach noch nicht. Und okay, so schlagfertig war ich damals auch noch nicht. Ganz im Gegenteil, es hat mich einfach frustriert und liegt vielleicht auch daran, ich habe halt mein Leben lang wirklich extrem Sport betrieben, war 10 Jahre lang leistungsmäßig Volleyball gespielt, also ja, ich habe immer mit Riesen zu tun gehabt ich habe einfach immer härter trainieren müssen als alle anderen. Ich bin in die Schule gelaufen mit Sandsäcken um meine Fußknöcheln, damit ich habe 1,5 Meter Sprungkraft gehabt, weil ich musste höher springen als alle anderen.
Verstehe.
Und das ging bis zur ersten Bundesliga gut und dann bist du halt die Schwachstelle am Netz, weil die schlagen einfach über dich drüber.
Okay.
Und dann sitzt du auf der Bank und der Trainer sagt, technisch bist du besser als alle da drin, aber du bist einfach zu klein. Und ich war einfach immer für irgendwas zu klein und das habe ich permanent mitbekommen. Und das setzt sich irgendwann fest und das traumatisiert und dann fehlt auch das Selbstbewusstsein. Und da hat wirklich das Zaubern bei mir sehr viel verändert. Ja. Und natürlich auch der Erfolg auf der Bühne, weil irgendwann einmal denkst du dir, okay, es hat mit der Größe echt nichts zu tun. Und das aktuelle Programm Größen waren, wo es ja um meinen ausgebliebenen Wachstumsschub geht, das kam eigentlich deswegen zustande, weil ich immer wieder zwischendurch Witze über meine Größe gemacht habe. Und die Leute lieben es und haben sich das, egal wie gut meine Pointen waren, über die Größenwitze haben sie am meisten gelacht. Und ich wollte die eigentlich gar nicht mehr machen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, aber jetzt mache ich die schon so lang und habe die immer wieder eingebaut in die Programme, dann machst du jetzt einmal ein Programm und schließt dieses Größenthema ein für alle Mal ab.
Okay, alles klar. Du hast gemeint, du hast erst mit 20 angefangen zu zaubern, um eben diese Körpergröße zu kompensieren. Kannst du dich nur erinnern, was deine ersten Tricks waren?
Das ist eine gute Frage. Nein, aber es war wahrscheinlich irgendein Kartentrick. Irgendwas mit Spielkarten. Wobei ich lustigerweise, um meinen Größenkomplex zu kompensieren, war der Sport da, weil ich einfach ein Bewegungstalent immer schon war und gemerkt habe, okay, beim Sport bin ich erfolgreich und wenn ich erfolgreich bin, war dreimal bester Aufspieler Österreichs, x-facher Staatsmeister, da bin ich dann akzeptiert worden. Und habe aber gemerkt, okay, das geht nur beim Sport so und durch Zaubern hat sich das dann auch in den Alltag einfach integriert, weil ich habe dann immer Karten mitnehmen können und da habe ich dann gemerkt, ui, gibt noch andere Dinge außer Sport und für mich war damals so, ich muss gewinnen, egal ob es jetzt Monopoly, DKD ist das gleiche, wurscht, irgendein ein Brettspiel ist oder eben beim Sport, weil sonst, das hat sich immer so angefühlt, sonst wäre ich nicht anerkannt, ja, sonst respektiert man mich nicht und das Zaubern hat mir dann gezeigt, okay, du musst nicht überall gewinnen, ja. Jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen. Akzeptier dich, wie du bist, ja, und sei zufrieden mit dem, was du hast, ja. Und ich fühle mich zum Beispiel, ich würde nie von mir selber sagen, ich schaue gut aus. Ich bin sehr dankbar, dass ich so ausschaue, wie ich ausschaue, weil ich glaube, es könnte schlimmer sein.
Es könnte wesentlich schlimmer sein.
Könnte aber auch besser sein. Also ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen, das kommt halt auch mit dem Alter, aber wenn jeder zufrieden ist mit dem, wie er ist und was er hat, dann wären wir alle auf der Welt ein bisschen entspannter, glaube ich.
Yep. Wem hast du deine Tricks als allererstes gezeigt?
Meiner Mami damals, ja.
Weil die damals so eine Freude gehabt hat, wie du ja gerade erzählt hast.
Genau, also ich habe das war einfach für mich sehr überraschend, weil, werde nie vergessen, da hat sie gerade Chemo gehabt im AKH und lag in diesem Zimmer Und Copperfield ist halt für viele Nummern berühmt gewesen, aber für eine, wo er eine, aus einem Taschentuch eine Papierrose dreht und die Rose stellt sich auf, die fängt an zu schweben, dann zündet er sie an und es macht Fluschen eine echte Rose in der Hand. Und dieses Kunststück habe ich jahrelang vorgeführt und zum ersten Mal eben im Spital bei meiner Mami. Und wie ich diese Rose habe schweben lassen, einfach ihr Gesichtsausdruck war so, wow, da hat sich viel verändert. Und auf einmal standen da plötzlich Ärzte im Zimmer, sind andere Patienten gekommen, da hat sich eine richtige Traube gebildet und plötzlich habe ich so eine Minishow in diesem Krankenzimmer vorgeführt. Aber ja, ich glaube, meiner Mami war, es war einer der ersten Zauberkunststücke, die ich ihr gezeigt habe. Ja.
Cool. Ich stimme es gerade, ist nicht... Ist nicht cool.
Ja, diese, ich meine, ein Spital ist ja nie eine schöne Atmosphäre, ganz im Gegenteil, das ist alles sehr steril und also, was ich, das finde ich so schade an Spitälern. Spitäler, glaube ich, könnte man ja auch ganz anders gestalten und ich glaube, in einem Spital gesund werden ist wahnsinnig schwer, weil das ist jetzt keine Umgebung, wo man sagt, ich fühle mich wirklich wohl, im Gegenteil. Das
ist ein guter Punkt, habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Und also, wenn man Spitäler ein bisschen, ich verstehe, dass es Räume gibt, wo steril sein muss, aber ich glaube, dass man die Zimmer und alles, wenn man die schöner gestaltet, wo man sagt, da fühle ich mich wohl, dass du auch viel schneller gesund wirst.
Ja, ist echt ein guter Punkt. Und das über das habe ich noch nie nachgedacht, aber ich glaube, dass das echt ein guter Punkt ist. Was würdest du jemandem raten, der heute beschließt, Zauberer zu werden?
Oh, ganz viel Spaß zu haben bei dem, was er macht.
Ja.
In die Welt rausgehen, seinen Freunden, Bekannten ganz viel zeigen und neugierig bleiben und sich nie glauben, er ist jetzt perfekt und nicht sofort ans Geld denken. Ich kriege das immer wieder mit. Ich habe junge Zauberkünstler und auch Künstlerinnen, die dann kommen und sagen, ja, ich zauber seit 2 Monaten und ich könnte bei dem Geburtstag auftreten oder bei der Hochzeit. Du, was kann ich denn da verlangen? Ich würde so und so viel. Und ich denke mir mal, hey, ich habe jahrelang gezaubert und habe viele Auftritte natürlich gratis gemacht, weil ich so gerne, ich habe nicht daran gedacht, damit Geld zu verdienen, aber wir leben halt in so einer Wertegesellschaft und Konsumgesellschaft, wo das auch plötzlich ganz wichtig ist. Da geht es dann nicht nur um die Zauberkunst, sondern geht es nur darum, wie viele Leute kommen in die Halle, wie viele Leute kaufen Tickets, wie viel Geld verdiene ich damit. Also wirklich reduziere es mal auf den Spaß und die schönen Emotionen der Zauberkunst und mach dein Ding und vor allem bleib authentisch.
Würdest du es wieder machen?
Ah, oh ja, definitiv. Also wenn ich das große Glück habe, drauf zu kommen, weil ich bin ein Mensch, der sein Leben lang immer ins kalte Wasser gesprungen ist. Ich war immer ein Spätzünder bei allem. Also ich habe immer 10 Jahre jünger ausgesehen. Das war ja natürlich auch ein Grund meines Komplexes. Und all die Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe, waren ja nie geplant. Ganz im Gegenteil. Ich bin halt ein Mensch, ich sehe etwas, wenn mich das interessiert, weil es mich fasziniert, wie zum Beispiel Zaubern, wie zum Beispiel Bauchreden, dann bin ich so ein Typ, der wahnsinnig ehrgeizig ist. Das ist wahrscheinlich einer meiner positivsten Eigenschaften, aber auch einer meiner negativsten Eigenschaften. Weil der Ehrgeiz mich dorthin geführt hat, wo ich jetzt bin, aber mich auch auf meinem Weg unfassbar oft gebremst hat, weil ich einfach zu viel von mir erwartet habe, zu viel Ehrgeiz ist auch nicht gut. Man verkrampft dann in manchen Situationen. Aber ich würde alles in Wirklichkeit, wenn ich die Möglichkeit hätte, wahrscheinlich genauso machen, wobei ich sehr selten plane. Ja, das ist, ich, wie gesagt, auch Bauchreden und die Leute gesagt, du, das musst du auf die Bühne bringen. Und ich habe gesagt, nein, ich bin Zauberkünstler, das Bauchreden mache ich nur für mich. Und dann habe ich halt irgendwann einmal gesagt, na gut, dann probieren wir es. Ja, mach das jetzt für euch. Okay. Und dann waren die Reaktionen so irre, dass ich gesagt habe, okay, ja, dann machen wir ein bisschen mehr in die Richtung. Und dann war ich plötzlich gezwungen, lustige Texte zu schreiben. Und es hat sich mein Leben lang, egal was ich probiert habe, was ich gemacht habe, sehr spontan ergeben und bin immer ins kalte Wasser gesprungen.
Niki, wir sitzen gerade im Magischen Circle Wien. Das ist, glaube ich, der prominenteste Zauberclub in Wien.
Ja. Ja, da gibt's, es gibt ein paar Zauberclubs in Wien. Es gibt eigentlich in jeder größeren Stadt in Österreich einen Zauberclub. Wissen ganz viele nicht. Das sind so magische Vereinigungen. Und das ist wirklich einer der, also wahrscheinlich in Europa der allerschönste, vielleicht sogar weltweit. Ich war jahrelang der künstlerische Leiter, jetzt der Vizepräsident.
Ah, okay.
Es ist, hier treffen sich einfach ganz liebe Freunde und Zauberkollegen und Kollegen. Also wir haben eine Zauberkünstlerin mittlerweile auch da, was mich sehr freut. Und da wird gebrainstormt, da wird an Kunststücken gebastelt, da wird einfach miteinander viel Spaß gehabt.
Darf ich dir das schnell fragen? Ja. Werden da auch Kunststücke ausgetauscht oder ist es schon immer nur so ein bisschen so ein Ding, das ist eigentlich meins und die mich jetzt nicht so gern teilen?
Nein, also nachdem die Zauberkünstler untereinander meistens auch wissen, was der andere da gerade macht. Also gerade auch hier im Club, da gibt es keine Geheimnisse. Ganz im Gegenteil. Okay. Da kommt jemand und sagt, du, ich habe eine Idee, schaut her, ich zeige euch jetzt eine Nummer, was sagt es dazu? Dann gibt jeder seinen Senf dazu. Und das ist wirklich ein schönes, magisches Brainstormen. Wir sitzen da alle in einem Boot und haben einfach viel Spaß. Und das ist das Schöne hier im Club, wir haben sehr viele Profis, da ist keiner dem anderen was neidig. Ja? Also ob der eine jetzt 500 Leute im Saal hat und der andere vielleicht nur 50 oder die Nummer spielt oder die Nummer. Nein, das gibt es bei uns Gott sei Dank nicht. Das ist wirklich, wir sind auch ein sehr kleiner Club, sehr, ich nenne es jetzt mal auf sehr positive Art und Weise, sehr elitär. Also da darf auch nicht jeder herkommen, der nicht, hat gar nichts mit den magischen Fähigkeiten zu tun, sondern derjenige muss einfach zu uns passen. Das ist uns ganz wichtig, muss einfach reinpassen und vom Charakter her. Und wir versuchen ganz bewusst ein bisschen kleiner zu sein und kleiner auch zu bleiben und jetzt nicht, weiß nicht, 70 Mitglieder zu haben.
Aber was ist das dann für Größenordnung?
Wir sind, glaube ich, so um die 30, sind eh relativ viel mittlerweile. Und treffen uns regelmäßig und tauschen uns auch regelmäßig aus. Man kann auch diesen Club hier zweimal im Monat besuchen. Also da gibt es auf unserer Webseite mcw.cc gibt's Termine und Übersichten über unsere sogenannten Gästeabende. Da gibt's dann, sieht man dann Tischzauberei, Bühnenzauberei. Ist ein schöner bunter Abend mit meistens 4 bis 5 verschiedenen Zauberkünstlern. Bin leider viel zu selten mittlerweile dabei, weil ich einfach auf Tour bin. Ja. Aber jeder, der Lust und Laune hat, soll einmal vorbeischauen. Das ist wirklich, wirklich sehr schön hier.
Stell mir sehr interessant vor. Wie oft finden die regulären Treffen statt?
Wir treffen uns normalerweise jeden zweiten Montag. Doch, wir versuchen, dass wir uns zweimal im Monat zumindest sehen. Nicht immer möglich. Einmal hast du einen Feiertag, dann sind im Sommer viele nicht da. Aber schauen schon, dass wir das immer wieder regelmäßig machen.
Okay. Und das heißt, ihr bringt euch bei diesen Gelegenheiten einfach auch gegenseitig Tricks bei oder ihr zeigt es euch.
Genau, also was wir nicht machen, man darf es, viele verwechseln das mit einer Zauberschule, die es ja gar nicht gibt bei uns, sondern also es kommt niemand her und sagt, pass auf, ich bringe euch was bei, sondern du kommst und sagst, ich habe mir was überlegt, ich habe ein Buch gelesen, ich habe ein Kunststück irgendwo gesehen, ich arbeite gerade an einer Nummer, darf ich sie euch zeigen und gebt mal euer Feedback und dann wird dran gearbeitet gemeinsam.
Sehr sympathisch, ja. Was ist deiner Meinung nach eine Sache, die einem in der Schule niemand beibringt, die man aber unbedingt wissen oder können sollte?
Heutzutage würde ich sagen, Empathie.
Ja.
Finde ich ganz wichtig und findet man leider Gottes in allen möglichen Situationen immer seltener. Also weil die Menschen aus verschiedensten Gründen einfach sehr egoistisch sind und ich bezogen. Das fängt schon mal an beim Autofahren. Du lässt jemanden rein und der bedankt sich nicht. Das sind so Sachen, die mir aber ganz wichtig sind. Ich bin vielleicht auch, weil ich so aufgewachsen bin und erzogen worden bin, dass mir jemanden die Tür aufhält. Wenn ich jemanden nach Hause bringe, warte ich, bis der oder diejenige in der Tür drinnen ist. Essmanieren sind mir persönlich ganz wichtig. Und natürlich auch eben diese Empathie, dass ich irgendwie es schaffe, mich auch in den anderen ein bisschen hineinzuversetzen und das Ganze aus seinem Blickwinkel zu sehen und dem anderen noch zuzuhören und zu sagen, okay, du hast eine andere Meinung, akzeptiere ich jetzt einmal. Ja. Und das gibt es ja immer weniger. Ja, solche Sachen. Ich glaube, in der Schule werden viele Dinge beigebracht, die gut sind, aber auch ganz, ganz viele, die man eigentlich überhaupt nicht braucht.
Ich bin derselben Meinung.
Klassische Schulsystem ist für mich einfach sowas von veraltet und diese ganzen Systeme allgemein können so überarbeitet.
Man muss es leider so sagen, es ist tatsächlich so.
Also die Kids von meiner Freundin gingen in eine Montessori-Schule und ich habe mit Montessori, wusste, was das ist, aber ich war halt damit nie konfrontiert. Und plötzlich habe ich da hineingeschnuppert und habe gemerkt, wie arbeiten die mit den Kindern und diese wahnsinnig kreative, auf spielerische Art und Weise Dinge beizubringen, wo die Kids von selber, weil sie Lust darauf haben, weil sie einfach neugierig sind, diese Neugierde finde ich so wichtig, die plötzlich einfach viel mehr können als Kinder im gleichen Alter im klassischen Schulsystem.
Eindeutig.
Finde ich ganz, ganz spannend. Und ja. Hätte ich jetzt eigene Kinder, ich würde die hundertprozentig nicht in das klassische Schulsystem stecken.
Wenn du einem kleinen Kind einen Rat mitgeben könntest für den Rest seines Lebens, welcher wäre das?
Ui, darf ich zwei mitnehmen?
Also ja, gerne.
Mir ganz wichtig, bleib immer neugierig.
Ja.
Und verliere nie das Kind in dir aus den Augen. Das finde ich auch sehr schade, weil es so viele Erwachsene gibt, die einfach vergessen haben, Kind zu sein. Und ich liebe es, Kinder zu beobachten. Und meine Freundin hat drei Kinder, die eine ist jetzt mittlerweile 9. Und was die mir wieder beigebracht hat, ja, wie viel Spaß man und an so vielen kleinen Wundern im Leben, die wir übersehen, ja, das ist jetzt ein wunderschöner Schmetterling, der plötzlich da irgendwo an der Tischkante sitzt, wo wir sagen, ja, so ein Schmetterling, und die Kleine einfach aufblüht und sagt, wow, schau, wie schön der Schmetterling, schaut sich so die, das ist, und du denkst, ja, sie hat recht, es sind so, ja. Wir haben so viele kleine Wunder um uns herum, das wichtig sind nicht die Dinge, für die wir Geld ausgeben, sondern in Wirklichkeit die Natur rundherum, das ist das größte Wunder, das haben wir einfach vergessen, und das, ja. Und die Kinder, die, wie sie miteinander umgehen, über was sie alles lachen können, wir können so viel lernen, und dieses, das versuche ich immer wieder, auch dieses Kind in mir zu behalten. Ja, also wenn Leute sagen, Niki, du bist so kindisch, denke ich, das ist ein Riesenkompliment. Ja, ja, bin ich, aber ja, das hält jung, das hält
ja,
jung.
Ja, ja, und Städter hervorrühren. Ja, ehrlich, sage ich jetzt nur einmal, Städter wirklich sehr gut. Letzte Frage zur Schule. Hast du einen Lehrer oder eine Lehrerin gehabt, die dich besonders beeinflusst oder vielleicht sogar gefördert hat?
Ja, ich habe lustigerweise meinen Mentorenlehrer, der Norbert Blank, seines Zeichens weit über 70, glaube ich, mittlerweile, x-facher Triathlon-Weltmeister, der war für mich faszinierend, weil er wahnsinnig lieb und nett war und mein sportliches Talent erkannt hat und ja, mich halt in den Volleyballverein geschickt hat, mir Snowboarden beigebracht hat, und der war auch dann ein wirklich guter, enger Freund der Familie. Das war halt für mich so, der ist in die Schule immer nur mit dem Trainingsanzug gekommen, gerade dass er nicht im Trainingsanzug geheiratet hat. Und den habe ich leider kaum Kontakt. Ich sehe ihn ab und zu, weil er nicht allzu weit weg wohnt, einfach laufen, ja. Und dann sagt er gerade mal Hallo, weil er ist im Training, der läuft sein Leben lang, und das finde ich faszinierend. Ja, der hat mich schon sehr beeinflusst, was jetzt das Sportliche betrifft. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich eher das Gegenteil. Ich habe sehr viel aus Lehrern gelernt, die es nicht geschafft haben, mir wirklich tolle Sachen vermitteln zu können, interessante Sachen, wie zum Beispiel Geschichte, Geografie. Das waren alles wahnsinnig liebe Menschen, haben es aber nicht geschafft, in dem Alter es für mich interessant zu darzustellen.
Interessant.
Also und im Nachhinein jetzt denke ich mir, boah, Geschichte ist sowas Geniales. Ich liebe Dokumentationen, Geografie, ich bin so ein Nackerpatzel. Und das ärgert mich, dass ich das damals nicht gelernt habe, weil ich es einfach sehr trocken präsentiert bekommen habe. Da sind wir wieder beim alten Schulsystem, weil ich es lernen musste. Und wenn man mir nicht das Gefühl gegeben hat oder es nicht geschafft hat, hey, schau mal, interessiere dich mal dafür, das ist echt spannend. Da gibt es tolle Geschichten rundherum. Und da gibt es ganz Biologie. Also ich war nie ein guter Schüler, also ich war so ein mittelmäßiger Schüler, ich bin sehr leicht durch die Schule gekommen, weil ich offensichtlich nicht deppert war und das Nötigste gemacht habe, aber im Nachhinein hätte ich gern so viele Dinge dann doch gelernt. Ja.
Gibt es irgendeine Sache, die du ausprobiert hast, die du aber nie mehr wieder machen willst?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich habe wirklich viel in meinem Leben ausprobiert und ich glaube, alles, was ich ausprobiert habe, hat mich zu dem gemacht und mich dorthin gebracht, wo ich jetzt bin. Aber lass mich überlegen, habe ich irgendwann was gegessen, was überhaupt nicht geschmeckt hat? Ja, ich glaube eine Muschel. Ja, das ist überhaupt nicht meins.
Okay, ja gut, aber
als Kind.
Aber wenn das alles war, dann bist du gut durchgekommen.
Ja, ja. Nein, also natürlich, ganz abgesehen davon, von diesen Schicksalsschlägen, die ich da mit meiner Mami auch erlebt habe, das möchte ich nie wieder erleben. Auf der anderen Seite, auch das hat mich zu dem gemacht und mich zu dem positiv denkenden Menschen gemacht, der ich bin, wo ich versuche in all den Dingen, die passieren, egal ob positiv oder negativ, irgendwann einen Sinn dahinter zu sehen. Und ich habe auch das Gefühl, es hat alles irgendwo einen Sinn. Ja. Mhm. Aber es ist jetzt so eine typische Situation, fällt mir ad hoc nicht ein. Na, weil ich habe aus jeder Situation irgendwas mitnehmen können.
Ist doch gut, ist doch wunderbar.
Ja. Vielleicht rufe ich dich in einer Stunde an und sage, du, mir ist was eingefallen.
Ganz gern machen, ganz sehr gern machen. Wenn du eine Sache in deiner Vergangenheit ändern könntest, welche wäre das?
Ja, natürlich, dass meine Mama nicht verstorben wäre, dann also das ist nona. Aber auch da wäre natürlich dann sehr spannend, wie hätte ich mich entwickelt. Ich hätte dann wahrscheinlich nicht meine kleine Schwester gehabt, die dann bei mir aufgewachsen ist und bei mir gelebt hätte. Also ich hätte mich ganz anders entwickelt. Ich hätte vielleicht nie mit dem Zaubern begonnen und wäre wahrscheinlich ein komplett anderer Mensch. Würde ich natürlich sofort einsetzen und alles dafür geben. Wäre spannend, was dann aus mir geworden wäre. Ja.
Mhm. Hast du schon mal aktiv irgendwas an dir geändert?
Ja, ich glaube ganz oft an meiner Einstellung in gewissen Situationen und da höre ich dann auch schon auf Familienmitglieder, auf Freunde. Wie gesagt, ich liebe ganz ehrliches, konstruktives Feedback, jetzt nicht nur auf der Bühne, sondern wenn man in gewissen Situationen auf die eine oder andere Art und Weise reagiert, wo man sagt, ich glaube, ich kann ab und zu, kann ich recht zickig sein, das hat man schon gesagt. Ich hatte auch dann schon den Spitznamen in meiner Familie, nicht der Tricky Nicky, sondern der Zicky Nicky. und das nehme ich mir aber schon auch zu Herzen und ich bin auch ein Mensch, der dann darüber einmal schlafen muss. Ja, also auch oft auf der Bühne, wenn jemand zu mir kommt und sagt, das ist eigentlich das, was du da gerade ausprobierst, ganz schlecht und ich finde das aber ganz super, dann nehme ich das auf und sage nicht sofort, ich sehe das so wie du oder ich sehe das so wie ich, sondern sage, ich muss einmal drüber schlafen. Und dann schlafe ich drüber und dann ist es meistens wirklich so, dass ich sage, eigentlich hat er recht. Aus seinem Blickwinkel hat er recht. Ich finde es zwar so und habe auch das Selbstbewusstsein, wenn ich davon aus, oder wenn ich sage, nein, ich möchte es aber so machen, dann mache ich das. Mhm. Aber ich bin schon auch ein Mensch, der dann auf andere hört, mich da hineinfühle und das aus seinem Blickwinkel versuche zu sehen und dann vielleicht doch zu verändern. Ja, das war nicht immer so.
Okay. Was glauben andere über dich, was nicht stimmt?
Dass ich 1,90 bin. Nein. Ich habe immer wieder früher gehört von Leuten, die mich nicht gekannt haben, die geglaubt haben, ich bin auf eine gewisse Art und Weise arrogant, weil ich, wenn ich irgendwo hingekommen bin, jetzt nicht der Partyclown war, sondern im Gegenteil, ich habe ein bisschen zurückgezogen, war immer so ein Mensch, der gern beobachtet hat und sehr zurückhaltend war. Und das wirkt auf die Leute dann doch ein bisschen arrogant, weil ich im gleichen Moment auch sehr selbstbewusst bin. Ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich nicht kann und ich schaue mir das Situationen und Menschen ganz gerne mal an, bevor ich beurteile oder mich in etwas hineinwerfe. Und das habe ich dann immer wieder von Leuten gehört, die gesagt haben, hey, du bist ja ein super Typ, du bist echt, wie ich dich kenne, haben mir gedacht, du bist echt arrogant, ja, nur weil ich nichts gesagt habe. Ja.
Okay.
Also das sehr. Das kann sein. Und was viele glauben ist, dass du, nur weil du viel auf der Bühne stehst und eine große Tour hinter und vor dir hast und dich Leute vom Fernsehen kennen oder wenn du auf einem Plakat hängst, glauben viele Menschen, du bist berühmt und reich. Also natürlich, und das macht mich fertig, weil das an dieser Stelle, nein, das bist du nicht. Ja,
wobei mittlerweile, glaube ich, läuft es schon ganz gut.
Bitte. Nein, es läuft natürlich gut, ich kann davon leben, aber ich werde nie reich sein dadurch, weil ich bin halt nicht wie diese ganz, ganz großen Namen, jemand, der ein, weiß ich nicht, Instagram-Posting macht und die Bude ist voll, sondern ich muss im Vergleich dazu unfassbar viel investieren. Und jedes Plakat, das da draußen hängt, jedes Inserat, das man liest, das gehört natürlich bezahlt und das machen nicht die Veranstalter, sondern das macht der Künstler. Ja. Ich muss Requisiten kaufen, ich habe einen Regisseur, du hast einen Webdesigner, eine Grafikerin, also es kostet alles irrsinnig viel Geld und mir ist schon bewusst, dass du natürlich, wenn du jetzt in großen Hallen spielst, mehr verdienst als, ich sage jetzt mal, Otto Normalverbraucher, aber ich investiere auch dementsprechend wahnsinnig viel. Ja. Und ich kann davon leben und ich bin unfassbar dankbar, dass ich nicht wirklich jeden Cent umdrehen muss. Gerade in der jetzigen Zeit, wo alles extrem teuer ist, bewundere ich wirklich all jene, die einen tollen Job machen und aber gerade im Sozialbereich zum Beispiel oder Lehrer, die viel mehr verdienen sollten, dass die in der jetzigen Zeit oft alleinerziehend einfach auskommen oder wenn sie auskommen. Ja. Also da gehört auch im System wahnsinnig viel verändert. Aber wie gesagt, also ich kann davon leben, bin wahnsinnig dankbar, aber das ist wirklich ein Missverständnis, nur weil du auf einem Plakat hängst, bist du weder berühmt noch bist du reich und auch wenn du auf einer Bühne stehst, bist du um nichts besser als alle anderen.
Was sind Eigenschaften an dir, die andere Leute als verrückt beschreiben würden?
Ich scheiß mir nichts. Okay. Ich scheiß mir nichts. Ja. Weder auf der Bühne, das ist auch ganz wichtig, noch sonst im Leben. Ich war immer so ein Adrenalin-Junkie. Ich war jahrelang Fallschirmspringen, bin auf einem Flugzeug gesurft und dann vom Flugzeug bei 4000 Meter Höhe dann vom Dach oben abgesprungen. War extrem Snowboarden und Wakeboarden geliebt, Mountainbiken. Okay. Aber Fallschirmspringen war wahrscheinlich das Verrückteste, unter Anführungszeichen, und Geilste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Ich bin dann noch abgestürzt nach ein paar Jahren, habe mir den Fuß ausgerissen, Beckenfraktur. Nein. Ich habe es aber überlebt, wie ihr hört. Hat aber viel auch verändert, ja.
Ja, das glaube ich.
Bin dann noch ein paar Mal gesprungen mit Schiene, so einbeinig landend.
Immer noch.
Ich habe dann aufgehört, weil ich habe ein Jahr lang bin ich kaum dazu gekommen, weil entweder war das Wetter schlecht oder ich habe keine Zeit gehabt.
Aber dann, es hat dich nicht abgestreckt, dass du abgestürzt bist.
Ah nein, weil es mein Fehler war. Also es war wirklich, das war definitiv meine Schuld.
Ja, aber trotzdem.
Und ja, aber das ist so wie, wenn du vom Pferd fliegst, sofort wieder aufsteigen, weil sonst machst du das nie wieder.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Aber ich habe dann, umso länger ich nicht gesprungen bin, desto mehr kam da der Gedanke, okay, kostet viel Geld, es ist sehr zeitaufwendig, wenn was passiert, passiert gescheit was. Also ich habe 3 Leute abstürzen gesehen und sterben gesehen oder sind dabei gestorben. Das heißt, da passiert, es kann schon was passieren natürlich, wobei Fallschirmspringen für mich einer der sichersten Sportarten überhaupt ist. Wenn was passiert, dann meistens ist es dein eigener Fehler, ja, wie so oft. Das Material ist mittlerweile so gut, dass da kaum was passieren kann. Also ich kann es jedem nur empfehlen, mach das, geht Fallschirmspringen, ihr werdet es lieben.
Aber weißt du, was halt das Ding ist, wenn du beim Skifahren einen Fehler machst und die Bindung, sagen wir, geht auf, dann wirst du im allerschlimmsten Fall, wirst du dann Fuß brechen. Wenn du beim Fallschirmspringen, du hast es gerade selber gesagt, wenn du einen Fehler machst, dann weißt du es.
Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Querschnitt gelähmt oder tot bist, relativ hoch.
Und
ja,
das finde ich macht schon dann nur notwendig.
Ja, aber es gibt auch dementsprechend, du springst ja nicht von heute auf morgen, sondern da gibt es auch eine Ausbildung und die ist sehr, sehr gut. Also ich habe das bei der Pink Skyway gemacht, kann ich jedem nur empfehlen. Mhm. Ich habe bei meiner allerersten Reserve, sprich der Hauptschirm hat sich verheddert, weil er schlecht gepackt war, den muss man abtrennen, dann schießt man den Reserveschirm raus und da habe ich gewusst, ich habe noch ein paar Sekunden, wenn ich jetzt falsch reagiere, bin ich einfach tot und da habe ich gemerkt, wie ruhig und entspannt ich in der Situation war und genau gewusst habe, was ich machen muss und da war mir in dem Moment klar, verdammt, war das eine geile Ausbildung, ja, und, aber dein Adrenalin ist dann, ja, das durchströmt dich, du landest dann und ich habe mir gedacht, okay, das ist das geilste Gefühl der Welt. Ich muss jetzt jedes Mal den Hauptschirm abtrennen, Reserveschirm ziehen, weil das ist wie eine Droge. So muss ich eben nie Drogen genommen, aber so muss es sich anfühlen. Okay. Und 20 Minuten später sitzt du heulend, zitternd am Boden, weil du merkst, das Adrenalin ist weg und du kommst drauf, fuck, das war jetzt echt knapp.
War das gerade die Antwort zu der Frage, was andere an dir verrückt beschreiben würden? Weil das ist crazy.
Wahrscheinlich. Wobei ich alles in meinem Leben immer irgendwie mit viel Risiko, aber mit einem kalkulierten Risiko. Ich habe eigentlich immer gewusst, was ich mache.
Okay. Gibt es irgendwelche Filme oder Songs, die du heimlich liebst, aber für die du dich ein bisschen schämst?
Nein, ich bin ein Mensch, der sich eigentlich für nichts schämt. Ich habe in meiner ganzen Jugend bis heute fand ich Roxette immer super gut.
Wirklich?
Höre ich wahnsinnig gerne. In meiner Jugend haben sie mich dafür ausgelacht. Aber wenn ich es jetzt sage, im Erwachsenenalter, höre ich von allen Seiten, ja, boah, super, Roxette, habe ich auch so gern gehört.
Es fährt schon richtig.
Ja, ne? Offensichtlich haben das viele heimlich gehört. Und bei den Filmen, ich bin bei den Filmen sehr nah am Wasser gebaut. Also da merke ich, da kann ich sehr emotional werden. Also ich liebe lustige Filme, vor allem mit Happy End. Also wenn ich einen Film sehe, und dann auch noch vielleicht eine wahre Begebenheit war und das emotional, also ich bin immer so für die Underdogs oder wenn irgendwie Zusammenführungen, wenn das dann auch noch mit Kindern zu tun hat und es ist ein Happy End, also dann Halleluja, da geht's ab. Also das sind so einer meiner Lieblingsfilme, plötzlich Papa, ja.
Ah, kenne ich gar nicht.
Oh, großartiger okay. Film mit der Omar Sy heißt der, glaube ich, der Franzose, der ganz viele Twists drinnen und ein Film, wo du lachst, wo du weinst, irre. Ja, und ich habe in den letzten Jahren auch, bin ich auf den Geschmack, ich liebe französische Komödien, aber auch die Deutschen können da wirklich, also Oscars Kleid war einer der besten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Wochenendrebellen fand ich großartig. Ja, der Vorname, der Nachname, herrlich. Also es sind so Filme, bin wirklich, gehe immer weiter weg von diesen Blockbustern, den amerikanischen, die ich gerne schaue oder geschaut habe. Habe auch gern Marvel-Filme geschaut, aber es wird dann immer mehr und immer der nächste Teil und eigentlich werden sie immer schwächer, immer schlechter. Du hast das Gefühl, du sitzt im Computerspiel. Yeah. Und also ich schaue mittlerweile ganz gern einfach Filme, wo, wenn du in den Saal rein spazierst, plötzlich einfach zu zehn drinnen sitzt und der Saal ist sonst leer und du denkst, warum? Oscars Kleid war so ein Beispiel. Ich finde, jedes Kind, das ist so ein Film, das jeder in der Schule müsste sich den anschauen.
Ist es wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein?
Das kommt auf die Situation an, mit wem du sprichst. Im Prinzip finde ich Ehrlichkeit ganz, ganz wichtig. Ich glaube, ich bin ehrlich nett. Aber manchmal weißt du, dass du mit Ehrlichkeit gerade gar nicht weiterkommst und vielleicht sogar eine Situation noch verschlimmerst.
Ja.
Und das ist vielleicht besser zu sagen, okay, ich bin jetzt einfach nett und nicht ehrlich, weil das ist so, weiß ich nicht, ich bin sehr, sehr ungern auf Premieren zum Beispiel,
ja.
Wenn Kollegen auftreten und die wollen natürlich dann wissen, und wie war's?
Ich kenne das gut und das geht
und
mir genauso.
Da bist dann einfach nett und oft nicht ehrlich, ja.
Ja.
Und das ist auch gut so in dem Moment und wenn das wirklich ein guter Freund ist, den rufe ich aber an am nächsten Tag und sage, du willst da ehrliches Feedback haben und dann bin ich ehrlich.
Ja. Okay.
Aber wenn mich dann zum Beispiel die Seitenblicke fragen, sage ich zum Beispiel, werde ich dann nicht sagen, was ich dann wirklich ehrlich empfinde, sondern natürlich. Dann bin ich natürlich nett. Insofern, es kommt immer auf die Situation an.
Gibt es eine Sache, von der scheinbar alle voll begeistert sind und du kannst nicht nachvollziehen, wieso?
Harry Potter? Weil ich es nie gelesen habe. Vielleicht ist es ja grandios. Okay. Ich habe keine Ahnung, wobei ich ein großer Fantasy-Fan bin. Ja? Also ich liebe von Game of Thrones bis Herr der Ringe alles. Aber Song Contest, ja, werde ich nie verstehen.
Okay, gut.
Ja, solche Sachen.
Okay, gut. Das ist aber sehr nachvollziehbar.
Ja und weiß ich nicht, Castingshows, Social Media, vielleicht werde ich da nie reingefallen. Ich bin da, glaube ich, ich finde, Social Media ist der Anfang vom Ende unserer Gesellschaft. Wir fahren da gerade unfassbar gegen eine Wand, sind irgendwann einmal komplett falsch abgebogen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das sage ich aber aus meiner Sicht. Ich habe das große Glück und ich bin so dankbar, ohne Internet aufgewachsen zu sein. Und ich bin so dankbar, ich habe so eine wunderschöne Kindheit gehabt, ich war jeden Tag draußen. Ich war gezwungen, kreativ zu sein, weil mir auch langweilig war. Und ich finde, heutzutage, die Kinder tun mir so leid, weil wir nehmen ihnen die Kreativität, weil wann bist du kreativ, wenn dir langweilig ist? Und wenn ein Kind schreit Langeweile, dann haben sie sofort das Handy, das iPad in der Hand. Und ich verstehe oft die Eltern, die einfach gestresst sind, weil sie keine Zeit haben, weil sie noch mehr Geld verdienen müssen, weil alles teurer wird. Das hat es halt, früher war alles ein bisschen entschleunigter und die Zeit wird immer schneller, immer schneller. Und es heißt immer, wir sind so eine Wohlstandsgesellschaft, uns geht so gut wie noch nie. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, wir haben vielleicht mehr. Wir gehen in den Supermarkt rein und es gibt unfassbar viel, wo ich echt mir oft denke, bist du deppert, ja. Ich brauche nicht 37 verschiedene Schokoladevarianten. Ich glaube, früher haben wir einfach mehr Zeit gehabt. Es war viel mehr Zwischenmenschliches, die Kommunikation miteinander. Aber all diese Dinge wie WhatsApp, hat natürlich viele Vorteile, aber ich sehe es mit Freunden, wir treffen uns so selten, weil ich weiß eh alles von denen. Ich lese es auf Facebook, sie haben es mir bei WhatsApp schon geschrieben, was wollen wir dir jetzt noch erzählen? Ja. Und wenn ich mich nicht mit Freunden treffe, ich mit denen dann irgendeine Aktivität unternehme, Tennis spielen gehe oder was weiß ich, vom Escape Room angefangen bis im Wald spazieren. Was wollen wir dir erzählen? Und das ist halt, und das ist es halt bei den Jugendlichen, Da verkümmert ein bisschen das Hirn. Und ich, das ist ja bei mir auch so, wie viele Telefonnummern habe ich früher auswendig gewusst? Wie viel weiß ich jetzt? Genau eine. Und das ist meine. Und die KI macht es in Zukunft wahrscheinlich nicht besser, die Situation. Also ich bin ein sehr optimistischer Mensch und sehr, sehr positiv denkender Mensch, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich ein bisschen skeptisch, in welche Richtung wir da marschieren. Und natürlich, die Kids, die wachsen damit auf, die sehen das ganz anders. Für die ist es ganz normal. Wir haben uns damals getroffen, 15 Uhr Stadtpark, Fußball spielen. Mhm. Jetzt 15 Uhr, Fortnite, trifft sich die halbe Klasse online.
Genau. Ja,
voll. Finde ich schrecklich, aber für die super.
Ganz normal. Ist die Welt in 5 Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
Ich hoffe, ein viel besserer. Und ich möchte es jetzt einfach auch positiv sehen. Es gibt schon Momente, wo ich mir denke, Halleluja, wenn ich mir all diese Systeme anschaue, in denen wir gefangen sind, wenn ich mir die Politik anschaue, das Gesundheitswesen, das Internet, dann bin ich da ein bisschen skeptisch, aber ich glaube, es liegt an uns selber, einfach sich und seine Umwelt einfach zu einem besseren Ort zu machen. Und das ist auch so ein bisschen mein Ziel. Allein, dass ich auf der Bühne stehe und Menschen zum Lachen bringe, macht diese Welt für die paar Momente einfach zu einem besseren Ort. Und ich möchte einfach diesen Fußabdruck hinterlassen und sagen, ja, wenn ich mal nicht bin, dass sich die Leute hin sagen, kann sich erinnern, der war lustig, der war cool. Und ich glaube, wenn jeder so vor seiner eigenen Haustüre kehrt und wieder ein bisschen mehr miteinander und auch einfach hilfsbereiter ist und empathischer ist und anderen Menschen zuhört und nicht nur in seinen eigenen vier Wänden bleibt und Netflix und Co. schaut, sondern auch mal, obwohl ich das auch gern mache, aber und einfach rausgeht, dann glaube ich, ist in 5 Jahren die Welt schon ein besserer Ort. Ja? Und wenn sie aufhören, sich gegenseitig zu bombardieren für nichts. Ja.
Du für dich selber, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Hoffentlich bei der zweiten Folge hier bei dir beim Podcast.
Wirklich? Das gefällt mir.
Ich bin so ein wahnsinnig zufriedener Mensch. Also ich habe mir immer sehr schwer getan, wenn mich wer gefragt hat, wo willst du in 5, 10 Jahren sein? Ich habe ja 17 Jahre lang beim ORF gearbeitet, da gab es jedes Jahr ein Mitarbeitergespräch. Da war immer die Frage, wo siehst du dich in 3 Jahren in der Redaktion? Und ich war immer so zufrieden. Ich habe gesagt, ich kenne mich, nachdem ich immer wieder neue Dinge lernen will, weil ich neugierig bin, weil ich Dinge ausprobiere. Ich unterstütze ja ganz stark das Regenbogental, diesen Therapiehof. Mhm. Im Zuge dessen kümmere mich um ein Pferd, weil eine Freundin von mir dort ein Pferd stehen hat und nicht so viel Zeit hat. Und bin ins kalte Wasser gesprungen und kümmere mich jetzt um mein Pferd 2-mal in der Woche. Und ich liebe es, mit Pferden zu arbeiten. Das erdet einen, das Handy einfach weglegen. Dieses Pferd, man sagt nicht umsonst die Delfine am Land. Großartig, wie diese unfassbar genialen Tiere dich spiegeln. Und so weiß ich, dass ich immer irgendwas Neues habe, an dem ich arbeiten kann. Und ich könnte nicht sagen, wo ich in 5 Jahren bin, aber ich hoffe, dass ich in 5 Jahren immer noch gesund bin, meine liebe Familie um mich herum habe. Wenn es genauso rennt, wie es jetzt rennt auf der Bühne, bin ich der glücklichste und zufriedenste Mensch der Welt. Es muss nicht besser sein. Ich habe immer gesagt, wenn jemand kommt und sagt, pass auf, wenn du das jetzt unterschreibst, dann bleibt dein Leben für immer so, wie es jetzt ist und wird nie besser. Ja? Das will ich sofort unterschreiben, weil ich brauche kein schnelleres Auto, ich hab wunderschöne 4 Wände, ich bin gesund, ich habe eine ganz tolle und liebe Familie, ich habe Freunde, ich habe ein wahnsinnig tolles Leben, mit dem ich extrem zufrieden bin und ich brauche keine größeren Hallen, es ergibt sich dann, ich glaube, mit dieser zufriedenen Einstellung nimmst du doch diesen Druck, immer besser zu werden, ich muss besser werden, es müssen mehr Zuschauer kommen. Nein, müssen gar nicht. Sie kommen, wenn es ihnen Spaß macht, kommen sie eh. Ja. Und wenn du diesen Druck dir mal selber genommen hast, dann rennt es von alleine in Wirklichkeit.
Das habe ich so noch nie gehört, aber ich finde das einer der schlausten Ansätze.
Wenn du mit dir selber zufrieden bist und dich nicht unter Druck setzt und sagst, okay, heute spiele ich in der Location, im nächsten Jahr muss das die größere Location sein. Mhm. Und dann du wirst immer verkrampfter und immer, weil natürlich kommen dann auch Enttäuschungen, mit denen du umgehen lernen musst, weil plötzlich kommen dann doch nicht so viele Leute und warum sind jetzt da nicht und dann funktioniert die Nummer nicht und darum bin ich kein Fan von Castingshows, ja, weil es gibt so viele tolle, talentierte Menschen, die sind wirklich von heute auf morgen am Zenit und jeder kennt sie, aber sie sind in 2 Jahren auch vergessen. Und ich bin so dankbar, dass ich das über 20 Jahre mache und das mit einer Leidenschaft und mit einem Spaß und das auch sehr erfolgreich. Ja. Mhm. Und vielleicht auch deswegen, weil ich wollte nie der Superstar sein. Ich bin immer noch ich, also auch weil ich mich nicht so sehe. Auch ja. wenn das ist, weil viele sagen, du bist so berühmt, du bist da und im Fernsehen und auf der Bühne. Na, das ist halt das große Glück, dass ich aus einem Hobby einen Beruf machen konnte, von dem ich leben kann. Und da bin ich sehr dankbar, weil es gibt so viele wahnsinnig tolle Künstler, die das Glück nicht haben. Und vielleicht auch, weil ich meine eigene Schublade, meine eigene Schiene da kreiert habe und das auch durch Zufall. Aber diese Demut habe ich einfach und mit dieser Zufriedenheit, glaube ich, ist es dann immer weitergegangen, ja, weil ich eben nicht gesagt habe, ich bin der Superstar. Im Gegenteil. Ja. Möchte ich auch nie sein. Ich beneide niemanden, also ich freue mich, wenn ich auf der Straße erkannt werde, aber ich möchte nie der Superstar sein, wo du einfach in kein Lokal mehr reingehen kannst, ohne dass sie dich belagern. Also ich beneide den lieben Michael Niavarani nicht, wenn ich mit dem auf der Straße gestanden bin und geplaudert habe. Der hat keine 10 Sekunden mit mir reden können, ohne dass jemand vorbeigeht und sagt, sagen Sie was Lustiges, erzählen Sie einen Witz, können wir ein Selfie machen, können Sie mir das unterschreiben, warum waren Sie nicht dort und dort? Irre, das wird mir so auf die Nerven gehen. Ja. Ja.
Und das Interessante ist, ich nehme dir das gerade voll ab und es macht die ja. Ich habe es eh schon mal gesagt, das macht dich wahnsinnig sympathisch. Wenn du zum heutigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
Hui, da gibt es glaube ich viele Titel. Na klein, aber auch hoch ist zu plakativ, das ist nicht gut. Nein, vielleicht wirklich, weil ich mein Leben lang immer ins kalte Wasser gesprungen bin. Kopf über ins kalte Wasser vielleicht.
Ist doch ein wunderbarer Titel.
Ja.
Ich hab zuerst einmal gedacht, das wäre ein guter Titel, weil mir das Bild wirklich wahnsinnig gut gefällt. Die Unterschrift. Weißt du, wie ich meine? Wenn du diese Unterschrift geben könntest, dass alles so bleibt, wie es jetzt ist.
Ach so,
das wäre ein schöner Titel.
Ich habe mir immer wieder überlegt, was könnte auf meinem Grabstein stehen? Das war immer so eine Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe. Und ich glaube, da schreibe ich einfach nur drauf, Happy End. Das wäre, weil ich mir gedacht, das ist, wenn es zufrieden, einfach, ja.
Wunderbar. Sollen wir das so als Buchtitel einloggen? Happy End?
Kann man auch machen. Wenn es mich dann nicht mehr gibt, dann schon, ja.
Nein, du sollst natürlich zufrieden sein. Sag einfach bitte, was.
Ich glaube, ich bin mit, ja. Happy End ist super. Ja. Oder einfach, wenn ich wirklich über mein Leben schreiben würde, dann es ist immer, oder Spätzünder, wie lustig ist das denn?
Ja, ich fände es passt, ehrlich gesagt, den Eindruck machst du auf mich überhaupt nicht, darum weiß ich gar nicht, ob es so passend ist, aber wenn du das führst, das ist er, dann gern.
Ja, nein, ich war immer ein Spätzünder, also ich habe mit allem immer später angefangen als alle anderen und ich glaube, das macht mich auch aus und deswegen bin ich da auch in vielen Dingen einfach anders und gehe anders an Dinge heran. Also es ist eben, früher hat mich das wahnsinnig gestört. Also eigentlich alles, was ich gemacht habe in meinem Leben, habe mir immer gedacht, warum habe ich nicht schon viel früher mit dem angefangen? Egal, also Zaubern mit 20, ich habe mir gedacht, ich habe so viele Jahre vergeudet. Nein, habe ich nicht. Ich habe einfach später begonnen. Das hat große Vorteile gehabt, dass ich so spät begonnen habe und das ist auch immer mein Tipp an ganz, ganz viele. Es ist nie zu spät. Das wäre ein schöner Buchtitel. Es ist nie zu spät.
Bitteschön.
Ja, haben wir schon eingeloggt.
Eingeloggt. Sehr gut. Niki, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
Ja, ich sage danke. Danke, danke, danke für das Gespräch.
Und ich darf dich noch bitten zum
Pension Schöller. Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Definitiv Tee. Ich habe nie in meinem Leben Kaffee getrunken.
Wirklich?
Nein, hat mir nie geschmeckt. Interessant. Ich liebe es, Kaffee zu riechen, aber schmeckt mir nicht. Also es kann passieren, wenn wir frühstücken gehen und trinkst Kaffee, sage ich dir, lass mich mal kurz riechen.
Ja. Interessant. Müsli oder Eierspeis?
Hui! Ein wirklich gut gemachtes Müsli, glaube ich.
Mhm. Ja. Okay. Comedy oder Kabarett? Ist natürlich in deinem Fall jetzt eigentlich eine interessante Frage. Ja, eigentlich würde ich fast lieber fragen, Bauchreden oder Zaubern?
Boah, das ist schwierig. Bauchreden oder Zaubern? Hui. Naja, ich würde jetzt am liebsten antworten, ein bauchredender Zauberkünstler, aber da gibt es eigentlich weltweit nur mich und das wäre jetzt sehr, ja, das
doch, wär, doch,
das kann das immer wieder dann, das wäre sehr arrogant.
Naja, es ist letztlich auch die Wahrheit, oder?
Das ist schwierig. Das ist ganz schwierig.
Ui, oder wir können auch gern bei Comedy oder Kabarett bleiben. Ich glaube, dann wäre es bei dir eher Comedy, oder?
Ja, es mittlerweile vermischt sich das hier so.
Ja, ja.
Es ist so stimmt ganz schon schwierig stimmt zu sagen. Schon. Aber dieses klassische Kabarett früher, Farkas, Schwalbun, die waren schon cool damals, mhm, aber da bin ich vielleicht auch noch so ein bisschen zu jung dafür.
Ja.
Ja, sagen wir Comedy.
Sagen wir Comedy?
Sagen wir, wobei ich die Kabarettisten schon sehr gerne habe. Aber sagen wir Comedy, ja. Mhm.
Komödie oder Tragödie?
Definitiv Komödie, wobei es ab und zu auch eine tragische Komödie sein darf.
Okay. Früher Vogel oder Nachteule?
Ah, Nachteule, immer schon gewesen.
Wirklich?
Ja, ich bin, okay, also ich bin in der Nacht, da schreibe ich meine ganzen Texte. Ich brauche wirklich Ruhe und in der Nacht weiß ich, da ruft mich keiner an, da wäre ich nicht abgelenkt, ich bin putzmunter.
Okay.
Dafür könnte ich aber untertags schlafen, jederzeit. Also wenn du sagst, Niki, du hast jetzt 3 Minuten, schlafe ich sofort.
Interessant.
Das ist, ja.
Okay. Wollen wir schon bei Schreiben sagen, Handy oder Notizblock?
Ja, mittlerweile muss ich ganz ehrlich zugeben, leider Handy, weil es einfach auch einfach dabei und mit ist. Wobei ja, ich weniger schreibe, sondern ich spreche es mir ins Handy rein.
Ach so,
ja,
wirklich,
ja, also ich
so mit dieser
bin oft beim Autofahren, habe ich eine Idee und dann, okay, dann drücke ich aufs Knopferl und sage es mir an. Ja.
Okay. Du als Sportler jetzt natürlich, spazieren oder laufen?
Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, spazieren, weil ich immer schon, ich war zwar früher in einem Leichtathletikverein, aber Laufen ist für mich eines der langweiligsten Sportarten der Welt. Ich habe nie, also ich liebe Sport, aber spiele 3-mal in der Woche Tennis und habe halt vereinsmäßig Volleyball, Basketball und all diese Dinge, aber da ist immer so eine Challenge dabei, da ist... Aber Laufen ist so fad. Es ist einfach so, ich habe nie diese Endorphinausschüttung gehabt,
wo
Leute sagen, dieses Glücksgefühl, das dann, nein, weil ich war einfach glücklich, dass ich angekommen bin. Ja. Das ist, nein, das ist nicht meins. Aber ich liebe es, mit meiner Freundin durch den Wald zu spazieren und einfach abschalten zu können. Und das erdet einfach sehr. Das ist einfach raus von der Lärmbelästigung rundherum. Ja. Herrlich.
Ja. Stadt oder Land?
Bin zwar ein Stadtkind, bin aufgewachsen in der Stadt, aber es zieht mich immer mehr aufs Land. Also ich würde am allerliebsten irgendwo auf einem Berg wohnen mit einem Pferdegestüt und Natur rundherum. Das würde ich schon sehr genießen. Ja, also definitiv, es geht immer mehr in Richtung Land.
Mhm. Fahrrad oder öffentlich?
Definitiv Fahrrad. Ich bin schon so lange nicht mehr öffentlich gefahren.
Wirklich?
Okay. Weil ich, ja, da ich
fühle mich so unwohl. Wieder die Leute
das wieder,
oder?
Das sind die Leute, die... Ich liebe Menschen, aber ich liebe nicht... Viele Menschen, die um mich rundherum sind, weil das fühle ich mich nicht wohl. Und natürlich finde ich die öffentlichen Verkehrsmittel ein Segen für alle, die in der Stadt wohnen. Es ist großartig. Also wenn ich in der Stadt wohnen würde, was ich mittlerweile nicht mehr tue, dann würde ich wahrscheinlich aufs Auto verzichten und wirklich ganz viel mit den Öffentlichen fahren. Im Winter, im Sommer dann mit dem Rad.
Party oder Zusammensitzen?
Früher war es die Party, mittlerweile ist es das Zusammensitzen. Ganz gemütlich, ja. Genieße ich sehr. Viel zu selten machen wir das.
Kino oder Couch?
Auch da, früher definitiv das Kino. Mittlerweile ist es die Couch, weil es einfach gemütlicher ist. Und ja, weil es im Kino, weiß ich nicht, sind so viele Dinge, die mich mittlerweile im Kino stören oder was mich immer schon gestört hat. Ich stehe dann oft auf und nehme meinen Dreck, den ich mache, immer selber mit und schmeiße ihn weg. Und es macht mich wahnsinnig, wenn ich dann in diesen Saal hineinschaue, wie es den Leuten einfach egal ist und wie sie das Popcorn am Boden schmeißen, alles liegen lassen und es schaut dort aus und das finde ich immer so traurig. Und dann kommen die armen Mitarbeiter, müssen den Dreck von den anderen Leuten wegschmeißen. Und ja, und es gibt mittlerweile so viele schlechte Kinofilme. Nein, es ist die Couch.
Arthouse oder Blockbuster?
auch da, früher war es der Blockbuster. Mittlerweile sind es die Filme, in die ganz wenige Menschen rein spazieren, die mich doch weitaus mehr faszinieren und auch inspirieren. Also ich liebe Filme, wo ich nachher sage, boah, ja, da habe ich jetzt echt viel mitnehmen können oder da habe ich was gelernt oder das war jetzt sehr emotional. Ja, das, die Filme, wo du rausgehst und sagst, ja, das war jetzt ein typischer Goschenbracker oder irgendein Marvel-Film, wo du sagst, org gemacht, ja, ist mittlerweile mehr Zeitverschwendung für mich als andere Filme, wo du rausgehst und sagst, boah, da habe ich, hab ich was mitnehmen können. Ja. Das okay. Hat mich auf irgendeine Art und Weise bereichert.
Ja, E.T. oder Zurück in die Zukunft?
Auch so eine gemeine Frage. Ich bin ein großer Michael J. Fox-Fan. Aber E.T. ist es. E.T. hat mich beeindruckt damals. Das war okay. Schon was ganz was Besonderes. Und der Film war, glaube ich, auch der Grund, warum ich ein BMX haben wollte.
Mit dir auch?
Ja, absolut. Ja. Ich war nur dann dafür, sehr frustriert, weil ich bin nie abgehoben. Wir sind zwar gesprungen, aber ich bin nie abgehoben.
Dafür war bei mir Zurück in die Zukunft der Grund, warum ich ein Skateboard haben wollte.
Ja, stimmt. Ja, das stimmt.
Beatles oder Stones?
Die Beatles, weil ich die Stones, das war nie meins komischerweise. Ja. Vielleicht auch, weil ich nie ein Instrument gelernt habe. Ich habe mal Mundharmonika versucht. Ich habe ein halbes Jahr lang versucht, Schlagzeug zu spielen. Alles nicht sehr erfolgreich, aber es hat Spaß gemacht. Na, die Beatles, weil das ist einfach faszinierend, wie ein paar Menschen, die Musik machen, die Welt so mitreißen und dass da Menschen vor der Bühne einfach umkippen. Wahrscheinlich machen sie das bei den Stones auch, aber das ist einfach für mich auch nicht nachvollziehbar.
Ich weiß gar nicht, ob das eine Kategorie ist für die, aber ein Wander- oder Bilderbuch?
Bilderbuch? Ja, definitiv Bilderbuch. Weil sie mir schon auch die Lieder gefallen mir besser. Mhm. Sind beide großartige Live-Performer, aber weil die halbe Bilderbuch-Band bei mir auch bei der Premiere war, vom letzten Programm oder vom vorletzten Programm und denen das extrem gut gefallen hat und das fand ich wunderschön, tolles Kompliment.
Wie voll.
Ja, also Bilderbuch. Und wenn mir das einfach der Name Bilderbuch viel besser gefällt als Wander. Ja.
Ich weiß, Bilderbuch
finde ich super, aber das ist die sind Wander ist großartig, die hat tolle Lieder, aber wenn ich mich entscheiden müsste, ist es Bilderbuch.
Mehr Geld oder mehr Freizeit?
Viel mehr Freizeit. Geld macht dich unterm Strich nicht glücklicher. Wenn du Geld hast, hast du vielleicht die eine oder andere Sorge weniger. Aber ich kenne, allein durch meinen Beruf, habe ich immer wieder, bin ich in Kontakt gekommen mit wirklich sehr reichen Menschen. Und ich kann aus tiefster Überzeugung sagen, keiner von denen ist glücklicher als all die anderen, die weniger Geld haben. Die haben andere Sorgen und teilweise größere Sorgen und viel weniger Zeit. Und da gibt es so schöne Studien, wenn man Menschen fragt, so, was würdest du ändern? Ja, oder dann sagen alle, hey, viel mehr Zeit mit meinen Lieben verbringen, Zeit mit Dingen, die ich gern gemacht habe und ein bisschen weniger arbeiten, habe dadurch auch weniger Geld, aber ich hätte das Leben einfach genossen.
Okay. Hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr?
Ich bin, glaube ich, einer, der auf die Gefahr hinzurennt. Also ich habe Verwandte in Australien und bin zum Beispiel so ein Mensch, war einer der giftigsten Schlangen der Welt, ist dort herumgekrochen und alle sind weggelaufen, weil die war 2,5 Meter groß und ich war der einzige Trottel, der auf die Schlange mit Flipflops zugelaufen ist, weil er unbedingt ein Selfie-Handy-Video gemacht hat und wenn mir das wahnsinnig getaugt hat, hin zur Gefahr und vor allem, wenn irgendwer in Gefahr ist, bin ich, glaube ich, der Erste, der sofort hinrennt und ich versuche immer alle zu beschützen. Das ist schwer, aber ich habe so ein Helfersyndrom. Ich bin so ein Beschützer und das ist für mich ganz, ganz wichtig und das mache ich auch wahnsinnig gerne.
Interessant. Gedanken lesen können oder unsichtbar sein?
Unsichtbar. Ich wollte unbedingt immer unsichtbar sein und dann, weiß ich nicht, Ich habe mir oft gedacht, ja, da kannst du das in meiner Kindheit, in der Schule, da kannst du in die Mädchengarderobe, wenn du unsichtbar bist, oder du kannst dort schauen, was der macht. Und unsichtbar wäre genial. Die Gedanken von den anderen, ich glaube, die will ich gar nicht wissen. Das interessiert mich nicht. Was ist, wenn die dann ehrlich sagen, es sind in ihren Gedanken, das gefällt mir überhaupt nicht, was der Typ da oben macht. Nein, das will ich gar nicht wissen.
Okay. Fliegen können oder unter Wasser atmen?
Ich glaube, ich würde unter Wasser atmen nehmen, weil ich schon viel in der Luft verbracht habe oder viel Zeit in der Luft verbracht habe als Fallschirmspringer. Und unter Wasser, das Meer, ich glaube, wir haben ja 85% ist noch nicht erschlossen. Das heißt, wir haben keine Ahnung, was da abgeht. Und ja, wenn man da unter Wasser atmen könnte, ich darf leider nicht tauchen, weil ich so ein sprödes Trommelfell habe, weil ich habe sehr viele Mittelohrentzündungen gehabt in meiner Kindheit, und unter zu hohem Druck beim Tauchen könnte das einfach platzen, reißen, und das ist dann irgendwie lebensgefährlich, hat man mir erklärt. Und allein beim Schnorcheln, du bist in dieser eigenen Welt einfach. Und ich habe den größten Respekt vom kleinsten Fisch, weil ich weiß, der ist mir da einfach so überlegen. Außer wenn ich atmen könnte. Ja, und das okay. wird mich schon reizen.
Okay. In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft?
Hat beides was für sich. Ich war immer ein Mensch, der sich bewegen musste. Ich habe für die Matura gelernt, indem ich Klimmzüge gemacht habe oder mich bewegt habe, weil ich mir dann Dinge besser merken konnte. Ich bin einer, der dann auf und ab geht. Als wenn er jetzt ruhig liegen würde. Aber ich glaube, dass die Ruhe doch ganz wichtig ist in vielen Situationen. Und ich weiß nicht, wer es war, aber es muss ganz ein gescheiter Mensch gewesen sein, der gesagt hat, wenn du es eilig hast, dann laufe nicht, sondern gehe. Und das stimmt. Wenn du gestresst bist und irgendwo hin musst, dann geh es eher ruhiger an, weil du kommst sicherer und wahrscheinlich unterm Strich schneller an, weil dir einfach weniger Fehler passieren. Also wenn du jetzt gestresst bist, dann musst du das und das und das, und dann vergisst du erst recht irgendwas. Also, ja.
Klingt ja, also.
Also eine Ruhe, einigen wir uns auf eine Ruhe, ruhige Bewegung.
Sehr diplomatisch. Ja. Und genauso nehmen wir das.
Ich finde super, diese Fragen, die finde ich cool.
Wirklich?
Ja, das finde ich super, mir sagt das voll.
Gefällt mir. Wir sind fast durch. Jetzt ist sehr schwieriger, finde ich. Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Kummer?
Liebe mit Liebeskummer, definitiv. Ja, weil es ist, wenn man das Glück hat, sich wirklich einmal zu verlieben und das auch geschenkt bekommt und geliebt wird, dann kann man das eigentlich gar nicht beschreiben, weil man dann so angekommen ist. Und das ist ein Gefühl, das ich jedem Menschen wünsche, weil mir geht's gerade so. Ich bin so angekommen. Also ich mit meiner Freundin jetzt, das ist einfach ein Gefühl, das ich so noch nicht hatte. Ja. Und das wünsche ich jedem, ja.
Ja, das klingt auch voll schön, ja.
Ja,
wirklich. New York oder Los Angeles?
New York ist die aufregendere und spannendere Stadt. Verbinde ich sehr viele, sehr lustige, sehr skurrile Situationen, die wir eigentlich nicht hätten reinkommen dürfen, weil wir da Dinge gemacht haben, die man nicht hätte machen sollen. Also es war nichts Illegales, ganz im Gegenteil, aber da haben wir uns doch, also wir waren mit 5 Freunden, da waren wir gerade mal 20, glaube ich, in New York, und das Erste, was wir uns gesagt haben, ja nicht in den Central Park in der Nacht, gefährlich. Wir haben alle Rollerskates mitgehabt und waren natürlich um 3 in der Früh im Stockdunkeln, sind wir durch den Central Park getüst. Wir haben uns wirklich so angeschissen. Aber es war ein geiles Gefühl, ja. Oder ja, nicht in die Bronx Basketball spielen gehen, weil wir wollten unbedingt Basketball spielen gehen. Natürlich haben wir es gemacht, und es war super geil, die Erfahrung dort. Wir haben dort wirklich mit den, wie man es aus den Filmen kennt, den, nicht Gangster, das ist übertrieben, haben sie mal ausgeschaut. Und das war toll, wenn wir mit denen lang geplaudert haben, und das war faszinierend, die waren super nett, und die war spannend, weil sie gesagt haben, Europa haben sie schon mal gehört, Österreich noch nie. Aber sie haben auch keine Ahnung, weil sie sind noch nie aus diesem Viertel rausgekommen. Und das war für mich so wow. Also das ist so, du bist in eine ganz andere Welt eingetaucht. Also sind viele Dinge passiert. Also New York ist toll. Los Angeles war ich auch, da bin ich im Magic Castle aufgetreten. Das ist so das Mekka der Zauberkunst für Zauberkünstler. Mhm. Das ist halt einfach viel schöner vom Wetter her. Aber ich finde, die Stadt ist wirklich hässlich. Da gibt es halt diese paar schönen Punkte. Aber ansonsten hast du dort wahnsinnig viel Verkehr. Und es ist alles sehr flach. Ja, sagen wir New York. Mhm.
Italien oder Griechenland?
Ich war letztes Jahr zum ersten Mal in Griechenland.
Wirklich?
Ja, und ich war wahnsinnig begeistert. So begeistert, dass wir heuer wieder hinfliegen.
Ja, okay, ist schon sehr schön. Aber wann wart ihr? War es nicht sehr heiß letztes Jahr dort?
Ja, war heiß. Wir waren auf Skiathos. Im Prinzip durch einen lieben Freund, der sich dort ein kleines Häuschen gekauft hat, und wir haben jetzt nicht in dem Haus gewohnt, aber wir haben gesagt, wir kommen dich besuchen, und habe damit gar nicht so viel erwartet, aber selten so ein wunderschön blaues Meer gesehen. Mhm. Die Menschen waren total sympathisch und nett, das Essen war gut. Also es war so, dass wir gesagt haben, da schauen wir heuer wieder vorbei. Und was dazu kommt, ich hasse es zu fliegen. Dieses ganze Fliegen per se stört mich nicht, aber das ganze Drumherum macht mich wahnsinnig.
Aber fahrt ihr doch mit dem Boot?
Nein, wir fliegen, aber es dauert halt nur 2 Stunden.
Ach so, verstehe.
Wenn ich meine Verwandten in Australien besuchen will, dann ist das halt eine Weltreise.
Ja, verstehe.
Und da sagst du, okay, du fährst jetzt mit wenig Gepäck zum Flughafen und bist in 2 Stunden dort. Das schätze ich sehr. Also insofern Griechenland, wobei ich Italien genauso schätze, weil du setzt dich ins Auto und bist gleich dort. Ja. Mhm.
Übergangsjacke oder frieren?
Haha, früher war ich der coole Typ, der gefroren hat. Ja, egal wie kalt es draußen war, ich war im coolen T-Shirt unterwegs. Hat mir auch früher nichts ausgemacht. Ich war beim Bundesheer im Winter und da war es mir wurscht. Und umso älter ich geworden bin, mit jedem Jahr habe ich mir angezogen, habe ich das Gefühl. Und mittlerweile ist es ja, die Übergangsjacke ist bei mir, glaube ich, schon die Winterjacke. Also ich liebe die Hitze, auch wenn es jetzt so heiß ist, das liebe ich. Da, wo andere stöhnen, da blühe ich auf, aber ich mag die Kälte nicht.
Okay, verstehe. Dann, ähnliche Frage, Haube oder Frisur?
Ah, früher war ich sehr eitel, also da hat die Frisur sitzen müssen. Mittlerweile ist es natürlich die Mütze. Aber es muss eine coole Mütze sein, das muss ich dazu sagen. Es muss eine coole Mütze sein.
Alles klar. Worauf wartest du, oder morgen ist auch noch ein Tag?
Morgen ist auch noch ein Tag.
Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
Ich würde gern bis zum Schluss bleiben, aber ich gehe meistens früher. Aus vielen verschiedenen Gründen. Meistens, weil ich der einzig Nüchterne bin und das irgendwann sehr langweilig wird. und ich oft am nächsten Tag, obwohl ich gern lange schlafe, aber mir dann doch um 9 in der Früh ein Tennismatch ausmache und dass ich nicht ganz verschlafen bin. Ja. Also ich gehe wahrscheinlich früher.
Servus, Baba oder auf Wiedersehen?
Ich würde sagen Servus, Baba und hoffentlich auf Wiedersehen.
Pension Schöller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at.